Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute die Wide Receiver und Tight End Preview-Podcast-Folge mit dem lieben Christian Schimmel. Ihr solltet ihn alle kennen, für alle, die hinter dem Mond leben. Christian Schimmel ist NFL-Kommentator bei The Zone, zudem GFL-Kommentator, macht noch einige Sachen für die Elf, ist Podcaster bei Sportradio 360 und Twitcher. Zumindest zur Draftzeit, kann man das glaube ich so sagen. Alle Infos zur Draft-Coverage mit Jan Wegwerth und Nicolas Martin findet ihr auf derdraft.de. Christian Schimmel, enthusiastische Einleitung, zu Recht glaube ich. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Bin mega happy, bin echt gespannt auf deine Takes zu den Wide Receivers und Tight Ends. Bin gespannt auf den Austausch, mein Lieber. Schön, dass du da bist.
Es ist wirklich, wirklich gut, dass wir das Ganze im Podcast-Format machen, weil sonst wäre ich, oder sonst könnten die Zuschauer ansehen, wie ich gerade rot angelaufen bin. Danke. Ja. Ist mega, mega cool, hier zu sein, das mit dir zu machen, das mit und für euch zu machen. Draft ist immer eine besondere Zeit. Freue mich wirklich auf die Folge, bin sehr gespannt. Ich habe eben den Witz gemacht, dass ich so noch nie so früh in Anführungszeichen in den Wide Receivers drinne bin, weil das normalerweise eine Positionsgruppe ist, die ein bisschen später dran ist. Von daher sehr, sehr cool. Habe ich richtig Bock drauf, bin gespannt auf das Feedback von der Community, auch was deren Rankings betrifft und was deine Rankings betrifft. Hab richtig Bock drauf.
Ja, ich hau alle Links zu dir in die Folgenbeschreibung und das war ja auch nur der Football-Part. Du machst ja auch noch viel Fußballkram. Also da will ich gar nicht erst anfangen. Deswegen würde ich sagen, starten wir mit der Folge und die erste obligatorische Frage wie immer. Wie ist der Eindruck der Klasse? Wie gut ist diese Klasse vielleicht wirklich? Gibt es da vielleicht einen Hot-Take von dir, dass du sie gar nicht so gut findest, vielleicht auch in der Tiefe? Und wenn man immer von dieser tollen Tiefe redet, wie viele Day-One-Starter haben wir in der Klasse oder siehst du in der Klasse Pre-Draft?
Tiefe ist gigantisch, finde ich, weil ich habe jetzt knapp 20 Leute gesehen, ich habe noch keine Day-3-Grade vergeben, was ziemlich selten ist irgendwie. Mm. Day-1-Starter, relativ sicher 4, mindestens 5, vielleicht sogar noch mehr. Potenziell, ich hoffe schon, dass da 2 Hände voll Starter von rauskommen, aber klar, je tiefer du kommst, desto größer werden die Fragezeichen, aber
yeah.
Ich find's interessant und gerade mit den, wie auch immer man sie halt, wie auch immer die Rankings dann ganz vorne aussehen. Mhm. Aber ich glaube, man hatte lange nicht mehr 3 Wide Receiver potenziell in den Top 6, Top 7 debattiert. Und wenn wir jetzt nicht so eine starke Quarterback-Klasse hätten, dann würden wir vermutlich über potenziell 3 Wide Receiver in den Top 5 reden. Wenn wir eine Quarterback-Klasse wie die von Desmond Ridder und Co. reden, wo alle tief gedroppt sind, und du keinen Quarterback hast, der hochgeht, dann würden wir hier, glaube ich, noch über ganz andere Spots reden.
Draftkapital meinst du?
Genau.
Okay, super. Nee, top. Ich denke auch, dass die Tiefe echt hervorragend ist. Bin dann natürlich im Endeffekt auch gespannt, wer dann wirklich Day One Impact hat. Aber ich glaube, wir haben auch, sagen wir, von Wide Receiver 6 bis 12 einige Spieler. Ich meine, da muss das eine oder andere richtig laufen, richtiges Scheme, vielleicht auch nicht so viel Konkurrenz, dass der Slot vielleicht frei ist oder dass ein X-Receiver-Spot frei ist und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da ist sehr, sehr viel Potenzial. Bevor wir starten in die verschiedenen Kategorien, die wir hier heute besprechen, vielleicht noch mal ein paar Worte zu den von dir schon angesprochenen Top 3 Wide Receiver dieser Klasse. Marvin Harrison Jr., Malik Nabers und Rome Odunze, glaube ich, keine Überraschung soweit. Muss man die drei wirklich ranken oder kann man einfach sagen, pass auf, das ist das Superstar-Tier, die werden alle drei auf Superstar-Niveau performen, mehr muss man nicht sagen. Oder siehst du hier deutliche Unterschiede unter den dreien? Weil ich habe zum Beispiel jetzt, als ich die Rankings erstellt habe, die jetzt auch schon eine Woche draußen sind, hatte ich jetzt bei den Notes, weil ich habe auch zu fast jedem Spieler noch eine Notiz hinzugefügt, also Positives und Negatives, und habe bei den ersten dreien, also bei eben Harrison Jr., Nabers und Odunze, also freigelassen und nichts geschrieben. Ich habe das mittlerweile geändert und in die Updated Version kommt da noch was rein. Aber lohnt sich das großartig, über die zu reden, oder siehst du da schon große Unterschiede zwischen den dreien?
Einer von den drei scared mich. Tatsächlich, ein Stück weit. Und zwar nicht, nice. weil ich nicht glaube, dass der nicht erfolgreich ist oder dass der nicht gut ist, sondern weil ich, wenn du mich fragen würdest, wer von denen hat vielleicht die größte Chance, am wenigsten Erfolg zu haben, dann scared mich einer. Deswegen fangen wir mit den anderen beiden an. Ich finde die Debatte zwischen, tatsächlich, es ist ja mittlerweile wirklich eine Debatte zwischen Nabers und Harrison. Ich habe Harrison ein Haar weiter vorne, aber es sind einfach unterschiedliche Typen. Wir reden von 6'3", 209, von Harrison zu Neighbors mit 6'0", 200. Wenn ich fragst, was scared dich bei Harrison am meisten, mich scaren seine Streichholzbeine. Das ist das, was mich scared. Aber, also halt Injury-Geschichten.
Interessant.
So, ich finde, Leg Day war nicht zwingend sein Day. Und ja, es gibt diese Speed-Concerns. Ich glaube nicht, dass der im 4-3er-Bereich gelaufen wäre. Aber dafür macht er halt fast alles andere sehr gut.
Ich glaube, das hat schon seinen Sinn, warum der nicht getestet ist. Der wollte seinen Stock halt,
ja.
Der konnte nichts verbessern, der konnte ja nur verlieren.
Genau.
Und ich glaube, da wäre so ein Punkt gewesen, wo man gesagt hätte, ist das wirklich High-End? Ja. Deswegen hat das, glaube ich, auch nicht gemacht. Interessant, okay, Marvin Harrison, ich habe ihn deutlich auf der 1, ich habe ein Tier 1 mit den dreien zusammen für Fantasy, Pre-Draft. Marvin Harrison Jr. habe ich aber trotzdem auf der 1, weil ich glaube, dass diese X-Receiver-Rolle und diese Undeniability bei ihm am höchsten ist. Dass die Gefahr, dass er in irgendeiner Form scheitert, quasi fast null ist, obwohl man das natürlich pre-draft nie sagen kann, weil es natürlich immer irgendwie passieren kann, Charakter-Issues, Verletzungen, falsches System, falsch eingesetzt, dann ne, Kyle Pitts zum Beispiel, wenn der in einem anderen Team landet, als bei den Falcons bisher mit Arthur Smith, dann hätte der eine ganz andere Fantasy-Karriere bisher hingelegt. Deswegen, es kann immer irgendwas passieren, aber ich glaube, Marvin Harrison Jr. hat die wenigsten Flaws. Das Größte, was man bei ihnen ankreiden muss, ist einfach die Yak-Fähigkeit, eine Yards after Catch. Sonst sehe ich da eigentlich nur Positives und halt dieses Alpha X, diesen Superstar-Trade, den halt, ja, ich will nicht zu viel sagen, geh mal weiter zum nächsten Spieler, den du auch quasi in den, also du hast ja eine Top 2 anscheinend, ne?
Weil es ist mehr eine Top 2.
Ja.
Es ist mehr eine Top 2 und Neighbors ist 2. Was mir bei Neighbors halt fehlt, also mir fehlt so gut wie nichts bei dem, außer, dass er für mich ein bisschen physischer spielen könnte, ich nicht am Catchpoint so Elite finde und er ist 6-0. Ich mag große Receiver. Da bin ich wie andere Kollegen, ich weiß, dass der Kollege Leinweber auch immer auf sehr große Wide Receiver steht, da bin ich ehrlich gesagt ähnlich. Alles andere gefällt mir, vor allen Dingen, wie leicht er das aussehen lässt. Das ist auch so ein Spieler, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass der nicht produktiv ist. Auch wenn der manchmal so Routen hin und wieder, ja, ich bin so ein bisschen ein Routen-Nerd, aber come on, also der wird seine Catches holen. Und dann ist es halt für mich eher eine Top 2 und dann reden wir über den Elefanten im Raum, beziehungsweise in dem Fall eher über den Husky mit Odunze. Ich liebe seine Trades. Das ist ein HWS-Typ ohne Ende, High-Wide-Speed, und der kann der beste Receiver von den drei werden. Also 1000%. Der hat für mich auch einen siebten Sinn am Catchpoint, den ich so noch nie gesehen habe. Der schafft es immer, gefühlt sich vernünftig richtig zu drehen. Ich habe gesagt, ich bin ein kleiner Routen-Nerd. Und die tilten mich manchmal bei ihm. Ich weiß, der ist 6'3", 212. Das ist für einen 6'0 Wide-Receiver einfacher. Und das nervt mich. Und ich habe so schnell, wie er gelaufen ist, Separation war für mich zum Teil ein Fragezeichen. Mehr als bei den anderen, weil die anderen auf anderen Wegen gewinnen. Und er gewinnt halt fast nur über diesen Speed. Und den fand ich dann zum Teil gar nicht mal. Also ich hätte ihn eher im mittleren 4-4er-Bereich gesehen. Und ich glaube, boah, ich muss mal reingucken. Ich habe es mir aufgeschrieben, der ist im 4-3er-Bereich gelaufen. Das weiß ich wohl.
Also wenn ich jetzt hier besseres Internet hätte, dann hätte ich dich jetzt komplett gebaggt. Aber ich werde einen Teufel tun, jetzt hier irgendeine Datei zu öffnen.
Gib mir eine Minute. Also das ist halt das Ding. Separation in Kombination mit den Routen. Auf der anderen Seite, wenn du 6-3 bist, dich so bewegen kannst, siebten Sinn im Catchpoint hast, du kannst eigentlich nicht basten. Aber der macht mir ein bisschen Sorge. Und ich habe einen anderen Wide Receiver, über den wir dann vermutlich im Laufe der Aufnahme noch reden, gar nicht mal so weit weg von ihm.
Ich hatte mir jetzt tatsächlich bei Malik Neighbors, der meine 3 ist, ne? Haben wir auf jeden Fall eine Abweichung. Er ist meine 3, aber wie gesagt, es ist das Tier 1 und es ist eigentlich, ich will nicht sagen überflüssig, weil man muss natürlich auch ein Talent, was die alle drei mitbringen, auch mal, ne, wir sind immer sehr schnell dabei, jemanden zu kritisieren und was er nicht kann und hin und her. Ne, der Mensch neigt auch dazu, immer das Negative zu sehen, anstatt das Positive. Ne? Wenn du irgendwie einen geilen Tag hattest zu 95% und 5% einen schlechten Tag, dann erzählst du deiner Frau oder wem auch immer 5% Schlechtes, also das, was Schlechtes passiert ist. Und das restliche Gute lässt du einfach außen vor. Deswegen ist das auch immer mal schön, einfach über diese unglaublichen Talente zu sprechen von den dreien. Aber ich sehe bei Malik Neighbors, und da habe ich so aus Fantasy-Sicht so ein bisschen Angst, die Press-Coverage, dass er sich da vielleicht nicht so durchsetzen kann wie am College und dass er doch mehr Probleme hat mit der Physis in der NFL, weil es einfach eine andere Physis in der NFL ist. Aber sonst habe ich natürlich nichts zu bemängeln bei Malik Neighbors. Das Einzige, was ich sagen kann, da habe ich so ein bisschen Angst, dass er vielleicht nur, ich will nicht sagen reiner Slot, natürlich auch noch ein bisschen mehr, aber dass er diese unglaubliche Fähigkeit, die er auf dem College in jeder Art zeigen kann, dass er das vielleicht in der Form, in dieser Elite-Form nur im Slot vielleicht schaffen kann. Ist eine harte Projection, eine sehr negative Projection. Und ich glaube das auch nicht. Aber das ist so das Einzige, was mich stört bei Malik Neighbors. Und bei Marvin Harrison Jr., wie gesagt, habe ich gar keine Sorge, dass der dominieren wird. Und Rome Odunze habe ich mir aufgeschrieben, der ist nicht so Elite wie die anderen zwei in ihren Elite-Fähigkeiten. Also er ist natürlich da dieser Contested Catch Guy, dieser Catchpoint. Da ist er, hat er den beiden was voraus. Aber ich glaube, dass er runder ist als die anderen beiden, weniger Flaws insgesamt hat, aber diese komplette Elite-Fähigkeiten wie ein Marvin Harrison Jr. als Ex-Receiver, wie ein Malik Nabers mit seinen Big Plays, Highlight Plays. Ich glaube, das könnte vielleicht eine kleine Sorge sein, aber insgesamt, die drei sind einfach so Elite und ich habe einfach Bock, die in der NFL zu sehen, ne, wie die dominieren. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ich habe bei Romo Dunze nicht so die Angst, dass der gegen Press-Coverage halt wie bei Malik Nabers halt vielleicht in der NFL Schwierigkeiten haben wird, aber dafür ja, habe ich ihn halt auch auf der 2 und Malik Nabers auf der 3. Du hast Marvin Harrison auf der 1, Nabers auf der 2 und Udunze auf der 3, ne?
Genau, und Udunze fürs Protokoll ist eine 4-4-5 gelaufen. Das ist sackschnell, gerade mit seiner Physis mit 6-3. Ja. Aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass da eine 4-3-9 gelaufen ist.
Nimmst du alles zurück?
Es macht meinen Punkt fast noch valider. Okay. Aber man sollte sich nicht an irgendwie 6/100 Sekunden aufhängen. Zumal mit der Production, die er hatte. Das kommt halt noch dazu. Von daher, drei tolle Spieler, die bei mir in den Overall Rankings sehr, sehr, sehr weit vorne landen werden. Also, ich habe noch nicht alle Spieler gesehen, aber aktuell sind die alle in den Top 10.
Ja, absolut. Eine Frage, die mir gerade noch in den Sinn kommt, tatsächlich, und wir kommen dann schon wieder nicht zu den Kategorien, aber wir werden es gleich machen, keine Sorge. Die Fantasy-Community macht wöchentlich einen riesen Fass auf, wenn es um die Bewertung von Xavier Worthy versus A.D. Mitchell geht. Da kommen dann ständig Breakout Age, Yards per Route Run etc. verschiedene Metriken, die alle klar Worthy favorisieren und damit wird dann halt argumentiert und ne, das ist natürlich dann zum Nachteil von A.D. Mitchell. Bei mir ist es keine Frage tatsächlich. Ich habe Mitchell im Tier 2 als Wide Receiver 4 und Worthy im Tier 3 als Wide Receiver 9. Trotzdem, weil ich das auch eben schon wieder gesehen habe auf X, fand ich das nochmal interessant, dir vielleicht direkt die Frage zu stellen, auch wenn wir eventuell zu beiden noch kommen in den nächsten Kategorien. Wie siehst du die beiden, also speziell nur die beiden, sollten die eng beieinander sein? Und kannst du dir vorstellen, dass Worthy fantasy-relevanter wird als A.D. Mitchell?
Das ist vielleicht, für wenn du jetzt Kontroverse willst, zwischen uns beiden ist es die falsche Frage.
Ja, okay.
Weil Mitchell ist mein Wide Receiver 5. Ich habe mich ein bisschen in den verknallt, muss ich wirklich so sagen.
Mhm.
Der läuft bei mir in der ersten Runde rum. Tier 2 würde auch immer noch passen. Da würde ich, wenn man sagt, ja gut, sagen wir so, Harrison Nabers sind ihr Tier. Ja, es ist ein bisschen Odunze und Wide Receiver 4 sind ein bisschen im eigenen Tier. Und dann kommt noch mal ein kleines eigenes Tier von 2 Wide Receivers. Und dann kommt ein ziemlicher Cut. Und Worthy ist mein Wide Receiver 7. Schon relativ klar für mich in der zweiten Runde. Vielleicht liegt das daran, dass ich große Receiver mag mit 6-2. Ich finde, Adonai Mitchell hat so brutal viel Potenzial. Der ist,
ja,
keine Ahnung. Also, ich will in der Klasse nicht sagen, er kann der beste Wide Receiver werden, aber würde mich nicht wundern, wenn der wirklich Elite Production hat. Der hat nicht den krassen Catch-Radius und die Physis und manchmal so ein bisschen Deep-Separation-Probleme, aber alles, was der macht, ich liebe die Fußarbeit von dem. Gerade bei Hooks, Curls, Ins, 5 Yards Outs, bumm, das ist auf dem Punkt. Da ist nicht viel Lost Movement. Ja, Worthy ist in seiner Kategorie vermutlich der beste Spieler dieser Draft-Klasse. Also als wirklich jemand, dem ich sage, gib ihm den Ball in die Hand und lauf. Ja, ich glaube, der kann auch mehr. Der hat ultra leicht gespielt. Mir hat er gegen Kontakt nicht gut gefallen. Hände sind so ein kleines Fragezeichen gewesen. Aber ich glaube, dass der auch sehr gewinnen kann. Der Punkt ist aber, dass ich finde, Adonai Mitchell ist fundamental im Moment, auch mit dem Potenzial, was hat der bessere Wide Receiver. Aber da bin ich auch ein kleiner Fanboy. Von daher, es gibt so Spieler, die sieht man, da verknallt man sich ein bisschen wenig. Ich fand es ein bisschen interessant, wo der zum Teil in den Konsensboards steht, weil ich den, wie gesagt, relativ hoch habe.
Ja, same. Also ich habe ja, wie gesagt, Adonai Mitchell auf der 4 sogar und Worthy auf der 9. Also Mitchell der erste im zweiten Tier und Worthy der letzte im dritten Tier. Ich sehe für Adonai Mitchell einfach auch einen klareren Weg in der NFL. Bei Worthy ist es so ein bisschen, er braucht einfach mega viel Platz. Und wenn er den Platz nicht bekommt, und da kommt es halt auch drauf an, wenn er einen geilen Coach bekommt, der ihn weiß einzusetzen, dann könnte das auch echt boomen natürlich. Ich habe ihn auch gleich in so einer Kategorie mit Boom-Bust und High Ceiling und sowas. Da passt er, glaube ich, meiner Meinung nach gut rein. Aber A.D. Mitchell ist halt meiner Meinung nach, und vielleicht siehst du es ähnlich, weil du bist ja ein Route-Running-Fetischist und hast da bei Udunze so deine Fragezeichen. Ich habe mir aufgeschrieben, Top 3 Route-Runner mit einer Klasse mit Harrison, Udunze und Nabers. Demzufolge sehe ich ihn in Route-Running auch besser als Udunze. Und ich glaube, er hat einfach so ein wahnsinnig gutes Komplettpaket. Natürlich, was viele bemängeln und was ich auch oft gesehen habe auf Tape, und ich muss immer dazu sagen, dass ich mir nicht alle Spiele anschaue, das geht einfach nicht, ja, vielleicht hast du da noch einen besseren Einblick, aber die Spiele, die ich gesehen habe, war manchmal der Effort, der war so merkwürdig irgendwie, der hat teilweise Plays und Spiele, wo der komplett alles dominiert und dann im nächsten Spiel oder im nächsten Play, keine Ahnung, läuft dir die Route nicht vernünftig zu Ende, lässt dich zu leicht rausdrängen aus der Route, also irgendwie hat der Effort Probleme, es hat mir oftmals nicht gefallen. Und das so, so ein Knackpunkt bei AD Mitchell, wo ich mir denke, boah, weiß ich nicht, habe ich da so Bock drauf, auf so einen Spieler, den irgendwie hoch zu draften in den ganzen Rookie-Drafts, wo man einfach nicht weiß, wie ist der so mental drauf, ne? Kriegt er das gebacken, was macht er mal, wenn es vielleicht nicht so läuft, wenn er vielleicht eine Verletzung bekommt und schwer reinkommt, ne? Wie was macht das mental mit ihm? Da habe ich so leichte Schwierigkeiten bei ihm, weil die Physis ist ne, manchmal ein Fragezeichen, die Power manchmal ein Fragezeichen, ja. Effort. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, das hat so ein, hat so einen kleinen Geschmack davon, dass er basten könnte, obwohl er so gut ist, so ein tolles Komplettpaket ist, ein toller Route-Runner ist. Effort-Probleme mag ich eigentlich nicht, aber Talent-wise ist er meiner Meinung nach mindestens Top 5 und bei mir halt die Top 4.
Also interessanterweise, ich habe mir das angewöhnt, nachdem ich einen Spieler gesehen habe, auch eben für die Vorbereitung auf die Live-Coverage, nochmal 2, 3 Quellen für den Scouting-Bericht. Ich schaue jetzt keine 20 Quellen an, die Zeit habe ich gar nicht. Aber Zitat aus dem Scouting-Report von NFL.com von Len Zierlein. The difference between becoming a wide receiver 2 or a wide receiver 1 could rest on his urgency and willingness to go to work on the unpolished areas of his craft.
Yes.
Und das passt ja schon ein bisschen in dem, was du gesagt hast. So wie viel das, also ich finde, bis zu einem gewissen Grad sieht man das auch auf Tape. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Und das passt halt sehr gut in das, was Zierlein vermutlich gehört hat. Er hat das nicht reingeschrieben oder es ist ihm aufgefallen oder was weiß ich, was der für Quellen hat.
Mm.
Aber das, also normalerweise, man kann über die, sagen wir es mal so, ich stolpere auch manchmal über seine Rankings, das ist ja alles gut, aber man soll das ja als Inspiration sehen. Aber wenn sowas halt drinne steht, ist es eine, also ich habe mir dazu geschrieben, dass es für mich eine Red Flag ist. Ich habe das jetzt nicht so stark gewichtet, aber ich glaube, das kommt nicht, also das kommt nicht aus dem Nichts.
Ja, kommt nicht von ungefähr. Ich habe das dann auch häufiger gelesen bei verschiedenen, ich meine, auf X siehst du ja dauernd irgendwelche Draft-Profiles und so weiter und so fort. Und mir ist das sofort aufgefallen bei ihm. Ich hab mir das sofort aufgeschrieben. Und es ist natürlich auch dieser Confirmation-Bias, ne, den man dann natürlich auch schnell hat. Aber ich denke, das ist echt ein großes Minus bei AD Mitchell. Aber Talent-wise ist er einfach unfassbar gut. Okay, dann haben wir AD Mitchell und Xavier Worthy auch ja mal gegeneinander gegenübergestellt. Und für mich auch ganz klar AD Mitchell, der einfach der bessere Receiver. Und für Xavier Worthy brauchst du halt eine wirkliche Rolle. Du brauchst jemanden, der ihn perfekt einsetzt. Und dann kann er natürlich auch boomen. Aber AD Mitchell ist einfach, ja, Top 3 Roadrunner in meinen Augen, Komplettpaket. Und Effort-Probleme, ha, da habe ich jetzt schon Angst, was das vielleicht werden könnte in der NFL. Mein lieber Christian, jetzt sind wir schon echt, glaube ich, 20 Minuten drin in der Folge. Und kommen jetzt mal zu den Kategorien, beziehungsweise die erste Kategorie, Next Superstar, haben wir ja fast schon eigentlich, ne, besprochen. Aber ich werde da eine Frage nochmal dranhängen, dann, wenn wir bei der Kategorie sind. Wir haben heute mitgebracht Next Superstars, Target-Magneten, Boom-Bust-Wide-Receiver, High-Ceiling-Wide-Receiver, und nochmal ein paar Sleeper-Wide-Receiver. Das heißt, wir werden hier heute einige Namen hören. Ich werde auch immer so schauen, dass wir mindestens so die Top 10 abgehakt haben in meinem Ranking. Eventuell mehr, je nachdem, wie viele Spieler du pro Kategorie mitgebracht hast. Und wir starten bei der ersten Kategorie, Next Superstars. Hast du, und ich meine, die Frage ist eigentlich überflüssig, hast du da jemanden und hast du vielleicht neben dem Big 3 noch einen? Vielleicht ein Wide Receiver 4, weil AD ist ja nur die 5.
Ja, der Name muss halt fallen und Es ist nochmal LSU, es ist nochmal Brian Thomas und ich habe meine Concerns. Ich weiß, dass ich genau auf diese Wide Receiver-Typen stehe.
Soll ich dir mal kurz sagen?
Ich bin damit schon mal auf die Schnauze gefallen.
Bevor du dazu kommst, wo du auf die Schnauze gefallen bist.
Ja.
Ich habe ihn in der Kategorie Boom-Bust.
Verstehe ich. ich verstehe das zu 100%, weil der natürlich nicht in allen Bereichen wirklich, wirklich überragend gut ist. Und auch da, das die erste, was da steht, ich zitiere mich einfach mal, meine größte Kritik, die Routen sind manchmal einfach schlampig, zum Teil unterentwickelt. Er investiert mir nicht genug und er ist halt so ein reiner Straightliner, gefühlt. Der kann halt explodieren, aber ja.
Man ist mit diesen Big Play-Receivern schon so oft auf die Schnauze gefallen, ne?
Ja.
Aber führ gerne weiter aus.
Ja, keine Ahnung. Also ich habe mich in den halt verknallt, weil der hat halt schon extrem viel Paket. Habe ich die 4-3-3 gesehen? Vielleicht. Aber dass der schnell ist, ja. Natürlich hat er auch dieses Jahr mehr Opportunities bekommen, weil halt My League Neighbors existiert und halt Teams nicht sagen können, so, wir stellen immer ein Safety über Thomas drüber. Sieh zu, wie du klarkommst, weil dann hast du halt noch den anderen Typen. Terrence Marshall ist übrigens der Name, bizarrerweise auch LSU, der zugegebenermaßen auch Knieprobleme hatte, aber das ist der erste Name, der mir reinkommt. Und gut, Kevin White ist lange her, lange, lange her, 13 oder 14 muss das gewesen sein.
Faire Comp auf jeden Fall, ja.
Aber ich, wie gesagt, ich mag große Receiver, ich finde nicht so geil mit dem Ball in der Hand, weil halt ein reiner Straightliner ist. Aber Upside ist halt auch da, deswegen, ich habe den, also er ist für mich halt zum Beispiel näher an Odunsi dran als Odunsi an Neighbors, aber das sind auch Nuancen, wow. Das sind so unterschiedliche Krass. Spielertypen. Ich habe den sau hoch und ich habe den auch schon deutlich niedriger gelesen, so, make no mistake about it, ne, jedes Ranking, was ihr lest, nehmt, take it with a grain of salt, so, und am besten macht ihr euch euer eigenes Bild, das ist sowieso immer die Aussage.
Safe.
Aber vielleicht kann das Hören von so einem Podcast wie hier vielleicht ein bisschen Inspiration oder ein bisschen Kontext halt auch schaffen, weil auch ich lese ja nach Geschichten auch dann Sachen von anderen Leuten.
Klar.
Weil so, dafür sind wir alle, dafür haben wir alle unsere Biases, dafür sehen wir vielleicht gewisse Sachen nicht und Himmelherrgott, es ist Football, es gibt doch einfach unterschiedliche Meinungen, ja. Aber ich habe mich schon hart in Thomas verknallt.
Krass, ja. Nee, also als Disclaimer natürlich insgesamt, das habe ich auch schon bei der ersten Draft-Preview-Folge gemacht, wo ich alle Positionen behandelt habe, außer Titan tatsächlich, da hatte ich bis dahin nicht gesehen. Habe ich auch einen Disclaimer gemacht und gesagt, wir wissen bei den meisten Spielern, außer bei den absoluten Elite-Spielern, nicht, was passiert. Es liegt auch an den Spielern selber. Wie viel Effort stecken sie rein im Training? Wie viel Entwicklung trauen sie sich selber zu? Wie agieren sie mit den Coaches? Zu welchem Team kommen sie? Was sind die Umstände? Was ist das Scheme? Und so weiter und so fort. Das können wir alles nicht beeinflussen. Und gerade das Mentale, ne, was wir eben hatten bei Eddie Mitchell und was wir vielleicht auch später bei, ja, weiß ich nicht, Jermaine Burton haben oder so. Das kannst du halt auch schwer beeinflussen, gerade auch bei Quarterbacks und so. Das ist halt so schwer, die zu evaluieren. Das gilt natürlich auch für die Wide Receiver. Und ich mag das halt, einen Austausch zu haben. Und ich finde es auch, also ich habe zum Beispiel A.D. Mitchell näher an Malik Neighbors als Neighbors an Odunze, was in deinen Augen dann nicht so ganz hinkommt. Aber ich habe zum Beispiel Brian Thomas im zweiten Tier auf Wide Receiver 6. Ich habe noch zwei Wide Receiver vor Brian Thomas, weil ich einfach wirklich die Angst habe und die Gefahr sehe, dass der busten kann. Und abgesehen natürlich von diesen Effort-Problemen bei A.D. Mitchell sehe ich das nicht. Das sehe ich bei Brian Thomas höher. Ich meine, die Kombi aus Größe und Speed ist einfach krass. Er ist ein Big-Play-Receiver, Contested Catches, ist alles geil. Er macht das alles in so einem geilen Level und macht so viele Big-Plays. Aber sein Route-Running hat mir nicht gefallen. Und ich fand ihn gegen Kontakt in seinen Routen schlecht für sein Frame gerade auch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie in so einem Xavier Worthy-Range ist oder sowas. Aber für sein Frame hätte er mir viel physischer sein müssen, dass ich eine klarere Projection für die NFL habe, dass ich sage, der Punkt, da wird er nicht scheitern. Aber weil er mit dem Frame am College schon so ein bisschen seine Schwierigkeiten hatte, habe ich da so ein bisschen Fragezeichen. Und ich fand ihn Yak-wise auch nicht so gut. Aber das kann man ja meistens auch vernachlässigen, je nachdem, wie er da eingesetzt wird. Und er ist ja auch ein klassischer X-Receiver. Von daher fällt es auch nicht so schwer ins Gesicht tatsächlich. Aber Brian Thomas, ja, wie gesagt, ich habe ihn in der Kategorie Boom-Bust. Aber er kann natürlich auch, weil das bei den zwei Worten Boom-Bust steckt ja auch Boom, deswegen Next Superstar. Kann sein. Ich bin gespannt, wo er insgesamt erstmal landet, ob da eine Rolle frei ist und ob er in der ersten Runde geht. Aber ich denke schon, dass er da irgendwie ein Top-20-Pick sein wird. Aber ja, Brian Thomas, interessanter Pick auf jeden Fall bei dieser Superstar-Kategorie. Hast du noch jemanden in dieser Kategorie?
Also, wenn alles zusammengeht, A.D. Mitchell, warum nicht? Ich meine, wir haben ja jetzt schon über ihn gesprochen.
Ja.
A.D. Mitchell, warum nicht? Wenn alles zusammengeht, vermutlich selbst auch bei Worthy, wenn alles zusammengeht, aber das ist der Weg halt weiter. Aber Mitchell würde ich sagen, ist meine Confidence am größten, weil der einfach schon viele Sachen echt gut macht, aber halt auch durch die eben beschriebenen Probleme dann auch vielleicht noch ein paar Fragezeichen. Mal gucken.
Ja.
Aber dem traue ich es halt zu, weil der einfach fundamental in vielen Sachen so gut
ist. Ja, absolut. Sehe ich auch. Ich habe ihn auch aufgeschrieben, nach dem Big Three natürlich, die alle Superstar-Niveau haben. Da spoilern wir nicht zu viel. Habe ich mir auch tatsächlich A.D. Mitchell aufgeschrieben. Ja, und er ist halt auch mein Wide Receiver 4, der erste Spieler im zweiten Tier. Ich denke mal, ich meine, okay, ich frage einfach trotzdem, hast du noch jemanden in dieser Kategorie?
Dabei würde ich es belassen. Für den Rest ist der Weg, glaube ich, ein bisschen erstmal zu weit.
Ja. Okay, kommen wir zur nächsten spannenden Kategorie, weil man muss in der NFL nicht der große X-Receiver sein, der über Touchdowns kommt und Big Plays auflegt und so weiter und so fort, sondern es reicht auch in Anführungszeichen, wenn man Target-Magnet ist, wie ein Amon-Ra St. Brown zum Beispiel, ja, den man auch echt Fantasy-wise vergessen hat damals im Draft oder auch Talent-wise vergessen hat, weil man zu viele Concerns hatte. Aber Target-Magnet, vielleicht auch gerade im Slot, natürlich kann auch ein Target-Magnet Outside sein, wie ein Deontay Johnson oder Flanker-Wide-Receiver. Aber wen hast du in der Kategorie Target-Magneten? Ich habe hier zwei Stück mitgebracht, die ich interessant finde, aber starte du erstmal bei Target-Magneten.
Ich habe natürlich versucht, auch unterschiedliche Namen, also Mitchell steht da, aber über Mitchell haben wir genug geredet. Mhm. McConkie steht definitiv da.
Mhm.
Lad McConkie.
Wo hast du ihn?
Der schließt quasi die erste Runde für mich ein bisschen ab. Ich habe den mit einer Late First. Auch da, weil ich auf Fundamentals stehe. Der hat kleine Hände, hat leicht gespielt, das sind riesige Concerns für mich, aber der hat einen guten Catch-Rate, der 5 Yard Hook, 3-Steps-Land, 1-Steps-Land, 5-Yard-In-Mesh, irgend so ein Kram, der wird offen sein. Mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
Mhm.
Der zweite, der vielleicht der Target-Magnet sein kann, der es eigentlich noch mehr sein müsste, aber ich baller ihn da jetzt rein. Ich glaube, ich habe ihn noch in einer anderen Kategorie, ist Roman Wilson.
Okay.
Wenn wir über Slot reden.
Mhm, klar.
Weil der einfach Geschwindigkeit hat und weil der dann auch entsprechende Separation kreieren kann. Aber McConkie ist für mich da der vermutlich der klarste.
Ich habe Lad McConkie als mein Wide Receiver 5, noch vor Brian Thomas.
Cool.
Aber das ist so ein bisschen Geschmacksfrage, glaube ich. Da würde ich gar nicht so viel Unterschied machen, tatsächlich.
Aber cool.
Ja, ich fand den echt, der hat mich echt überrascht. Also ich hatte den gar nicht auf dem Zettel. Da habe ich so bei den ersten gelesen, ne, Lad McConkie anschauen und der war dann teilweise auch schon so Wide Receiver 8, Wide Receiver 7 und so weiter. Und dachte ich, okay, den schaue ich mir mal an, mal gucken, was dabei rauskommt. Und ich war echt, echt positiv überrascht und also bei ihm muss ich sogar sagen, vielleicht mal deine Einschätzung vielleicht, ist er wirklich nur ein Slot-Wide-Receiver oder glaubst du, der kann auch Outside spielen? Weil ich glaube, wenn du dem die Chancen gibst, vielleicht ein Flanker-Wide-Receiver zu sein in der NFL, den auch rumzuschieben, Outside auch spielen zu lassen, ähnlich wie ein Tank Dell, der auch, als man ihn so analysiert hat, auch eher so ein Slot-Wide-Receiver war und in der NFL Outside dominiert hat, auch gerade mit seinen späten Outbreakern, Inbreakern, Tank Dell einfach komplett dominiert. Aber diese Quickness von der Line, diese Körpertäuschungen, hat schnell Topspeed auch. Ich glaube, dass der Outside auch in der NFL gewinnen kann und das wird, glaube ich, so ein entscheidender Faktor bei ihm sein, ob die NFL ihn als rein Slot-Wide-Receiver sieht oder halt das Team, was ihn pickt, oder ob sie ihn rumschieben. Und das könnte gerade für Fantasy-Wise oder für Fantasy auch gerade diesen Floor-Upside-Bereich abdecken. Bin ich sehr gespannt. Ich muss tatsächlich sagen, was mir bei Lad McConkie, was eigentlich eine richtige Red Flag ist, so Andy Isabella-Type of, diese Body-Catches, ne? Kriegt die Krise, wenn er das macht. Und das hat er mir zu oft gemacht. Und ich habe so manchmal gegen den Tisch gehauen, mach das noch einmal und ich downgrade dich, mach das noch einmal, ne? Aber ja, Body Catches und Hände allgemein, ich finde, er ist nicht so der sicherste Catcher. Und das spricht ja so ein bisschen gegen diese Target-Magnet im Slot. Aber ich bin da vielleicht auch etwas zu kritisch wegen diesen Body Catches, weil ich das hasse, wenn Wide Receiver das machen. Aber Lad McConkie, mein Wide Receiver 5. Und wie siehst du die Outside-Rolle bei ihm? Glaubst du, der wird da Schwierigkeiten oder große Schwierigkeiten haben? Wie siehst du es? Was für eine Range of Outcome siehst du in der NFL, wenn man ihn rumschiebt?
Also Z sehe ich definitiv als Flanker. Der ist 6-0, der ist mit 186 reingekommen. Ich würde behaupten, dass er leichter gespielt hat. Deswegen, ich glaube definitiv, das ist auch eine Sache, die mich bei ihm ein bisschen scared. Und ich muss dazu sagen, er war der Typ mit der 4-3-9, die ich nicht gesehen habe. Also auf Tape habe ich die nicht gesehen. Der hat wirklich gut getestet. Thema Hände. Ich habe ewig keinen Receiver gesehen, der hochgedraftet worden ist mit 8,5 Händen. Das ist nochmal ein halbes Inch weniger als meine Hände. Und ich kann auch nicht fangen. Das heißt, er kann besser fangen als ich. Das ist die gute Nachricht für McConkie. Sonst würden wir auch nicht über ihn reden. Aber ich, wie gesagt, das ist das Ding. Ich habe diese athletischen Werte habe ich nicht gesehen. Ich finde das auch schräg, wenn ein Team ihn jetzt anhand von einer, also sollst eh nie einen Wide Receiver anhand von einer 40-Yard-Zeit draften. So. Das haben die Raiders und die Lions mal über ein paar Jahre relativ erfolglos versucht. gut, irgendwann ist den Lions dann Calvin Johnson die Hände gefallen. Wir wissen, wie das geendet ist. Aber
nicht schlecht.
Nichtsdestotrotz, du draftest ihn für mich aus anderen Gründen. Wenn er die Athletik dann auch zeigt, die ich so auf dem Feld nicht gesehen habe, jetzt muss man auch sagen, Georgia waren die wirklich perceptive, weil sie nicht sein mussten. Und dieses Jahr auch mit zumindest, fragwürdig ist der falsche Begriff, aber kein Quarterback, der jetzt aus den Socken schießt. Ich glaube, dass der in der NFL sogar noch besser sein kann als das, was er, also ich glaube, dass der auch noch entsprechend Potenzial hat, weil er nicht alles zeigen konnte, aufgrund Scheme, Quarterback, whatever.
Ja, er hat 3,9 Receptions per Game 2022 gehabt, das war sein High. Also, das war natürlich, er konnte nicht so unbedingt produzieren, aber ich glaube, es lag auch nicht unbedingt an ihm und ich bin echt, echt sehr gespannt. Übrigens nochmal die Career Snaps von ihm, White 485, Slot 204. Und wie gesagt, ich bin gespannt, wie er es dann auf NFL-Niveau macht. Aber ich bin echt überzeugt von ihm. Aber die Hände, tatsächlich habe ich da bei PFF, war es, glaube ich, in der White Receiver-Folge gehört, dass wohl Hände, ich weiß nicht mehr, was für eine Korrelation das war, aber Hände und noch ein paar Sachen haben wohl, glaube ich, haben irgendwie eine Translation in die NFL. Und da stinkt er ein bisschen ab. Aber ich habe Hoffnung in Ladd McConkey, dass er da durchstartet. Gut, wir waren bei Target-Magneten. Du hattest tatsächlich noch Roman Wilson. Ich habe noch einen Target-Magneten mit Ricky Pearsall. Wie siehst du denn diesen Wide Receiver?
Habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, ob ich den jetzt noch spontan mit reinnehme. Das war der eine Name, als ich die Rankings gerade nochmal runtergegangen bin. Es ist für mich ein extrem guter Space-Player. Ich nehme wahr, dass der eine relativ definierte Rolle hat. Er ist tatsächlich, ich habe glaube ich 6 Wide Receiver, alle mit, also mit einer sehr, sehr ähnlichen Grade, irgendwo auch Anfang, Mitte, zweite Runde bis Mitte, Ende, zweite Runde. Und da ist er halt genau mittendrin. Ich glaube, der ist jetzt mein Wide Receiver 10, ziemlich genau. 9. So viel Zeit muss sein. Ich finde, er hat nicht gespielt wie 6-1. Ich finde, ich habe mir bei ihm halt aufgeschrieben, dass er halt ein bisschen kleiner gespielt hat. Ich mag den nicht wegen Kontakt, aber du stellst ihn wegen mir in den Slot oder du kriegst ihn in Space, du gibst ihm den Ball und du wartest einfach, was passiert.
Mhm.
Du solltest, wenn du ihn draftest, dann solltest du halt im Gegensatz zu ich will den nicht mit Kadarius Toney vergleichen, don't scout the helmet, so. Aber du solltest für diese Art von Spielertypen einen Plan haben.
Ja.
Und da hoffe ich, dass Pearsall einfach in einem Scheme landet, was ihm gerecht wird. Klar, je früher gedraftet wird, desto höher der Druck auch für ihn, sowas zu kreieren. Ich glaube, dass er aber auch früh, wenn er die Chance bekommt, dann auch für sich selbst kreieren kann, wenn er in entsprechende Situationen gesetzt wird. Also ich mag den in der zweiten Runde. Ich habe da eine ganze Reihe Wide Receiver, wo ich sage, da sind Christian Schimmels Rankings auch vollkommen egal. Da kommt es mehr darauf an, welchen Typ Wide Receiver will ich als Team und brauche ich als Team.
Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist oft natürlich auch der Unterschied zwischen irgendwie High Ceiling, Upside, Floor oder vielleicht auch Enttäuschungen, je nachdem, wie Teams ihre Wide Receiver einsetzen. Ricky Pearsall, tolles Route Running, gerade diese Crosser-Inbreaker, das macht er einfach auf ein super Level, tolle Beweglichkeit. Yards after Catch fand ich ihn auch super. Es ist halt irgendwie nur ein bisschen die Frage, ist das ein reiner Slot-Wide-Receiver und wie viel Upside hat er wirklich? Ist er mehr so ein Jameson Crowder oder geht er vielleicht sogar mehr? Aber Ricky Pearsall, glaube ich, könnte ein Day-One-Starter im Slot sein und ja, Target-Magnet jetzt vielleicht nicht im Sinne von 150 Targets, aber schon, dass er pro Spiel seine 5-6 Targets sieht in seiner Rookie-Season und damit dann noch was anstellt. Also von daher Ricky Pearsall. Ja, ich habe ihn im Tier 4 als Wide-Receiver 11, also auch jetzt nicht so weit weg von deinem Ranking tatsächlich. Bevor wir dann zur nächsten Kategorie kommen, wo wir natürlich einige schöne Spieler vorbereitet haben, Werbung an der Stelle von unserem Partner Holy. Und jetzt müsst ihr auf jeden Fall genau zuhören und aufpassen, falls ich euch schon mal so ein bisschen angefixt habe, was Holy angeht. Holy, die ja auf pulverbasierte Getränke herstellen zu Eistees, Hydration und Energy Drinks. Alle Produkte und Geschmäcker sind vegan, ohne Zucker, ohne Taurin, ohne künstliche Aromen. Gibt es diese Woche am 25.04. ab 16 Uhr die Möglichkeit, zum dritten Geburtstag von Holy das Deluxe Starter-Paket mit dem Code UPSIDE für 50% Rabatt zu bekommen. Zusätzlich gibt es einen neuen Energy-Flavor mit dem Guarana-Geschmack. Also wenn ihr Bock habt auf richtig geile, leckere, fruchtige Getränke, Eistees, Hydrations oder auch Energy Drinks und bei den Energy Drinks habt ihr einen richtig geilen Wachmacheffekt durch dieses New Caf System, wo sich das Koffein über mehrere Stunden im Körper freisetzt, dann checkt Holy unbedingt am 25.04. ab 16 Uhr. Ihr bekommt auf das Deluxe Starter Paket 50% mit meinem Affiliate Link. Einmal draufklicken, den Code UPSIDE benutzen oder auch UPSIDE 5. Ich glaube, beide funktionieren bei diesem extra 10 Euro Rabatt. Müsst ihr mal ausprobieren. Mit meinen Codes könnt ihr bis zu 50% sparen und, wenn ihr mögt, auch nochmal den neuen Energy Drink mit dem Guarana-Geschmack checken. Alle Links dazu sind in der Folgenbeschreibung. Checkt es ab und wir gehen jetzt rein in die nächste Kategorie. Das ist die Boom-Bust-Kategorie. Ich habe es ja schon angesprochen. Brian Thomas bei mir, mein Wide Receiver 6. Ja, wir haben schon über ihn gesprochen. Ich habe ihn in der Boom-Bust-Kategorie. Ich tue ihm vielleicht ein bisschen ja Unrecht, aber wie gesagt, die Concerns, dass er da gegen Kontakt bei seinem Frame am College und so seine Schwierigkeiten hatte und sein Route-Running einfach nicht so ausgearbeitet ist, lässt mich so ein bisschen zweifeln. Aber klar, die Kombination aus Größe und Speed, Big Play, Receiver, hat natürlich auch viel, viel Upside. Deswegen Boom, Bust. Wen siehst du in der Kategorie?
Ich habe zwei Namen, da jetzt stehen und der eine scared mich halt wirklich. Ich kann es nicht anders sagen, weil ich hätte den gerne höher gegradet. Und das ist zum einen Xavier Legette von South Carolina,
Ah, okay.
der so ein HWS, also Hightower Speed Guy ist, aber ich habe halt, der ist halt, der triggert ziemlich genau das an, was ich halt als Wide Receiver auch mag. Der hat relativ schwer gespielt mit 2,21, super schnell gelaufen, ist explosiv. Jemand, der ziemlich gut in Contested Catches ist für mich, ist dazu, das ist tatsächlich eine Sache, wo er nicht Boom or Bust ist. Ich finde, er ist ein vernünftiger Run-Blocker. Davon haben wir auch relativ wenige dieses Jahr. Gute Körperkontrolle, brauchbare Routen. Ich habe ihn mit einer, also 2,7 ist bei mir so Mitte, Ende, zweite Runde. Aber der scared mich. Der ist relativ alt, 2001er Jahrgang, Januar 2001 geboren. One-Year-Starter, Ball in der Hand, Fragezeichen. Der braucht halt echt lang, bis er im dritten Gang ist. Wenn er im dritten Gang ist, ist rum. Dann ist wirklich, wirklich rum. Aber der braucht ein bisschen. Insofern passt halt auch das, was er bei der Combine halt gemacht hat. Die 4-3, auch der 4-3-9, okay, geil, Deep Speed. Aber der hat halt, die 1,57 ist für den Deep Speed halt verhältnismäßig langsam. Und er ist kein Beweglichkeitsmonster. Ich glaube, dass der ein geringeres Arsenal hat, mit dem er gewinnt. Wenn er damit konstant in der NFL gewinnt, dann hat er brutales Potenzial. Also der hätte einen Boom or Bust. Hätte er, deswegen passt er für mich halt hier so gut rein. Ja, aber der kann halt, der kann, wenn er, wenn dieses One-Trick-Pony so gut ist, dass es über alles drüber springen kann, dann hervorragend, aber wenn es dann auf der dritten Barke dann schon scheitert, dann kann das halt auch ganz schnell nach hinten losgehen.
Auf jeden Fall hat er privat vieles durchgemacht, daher auch der späte Breakout. Ne? Also hat er bis zum letzten Jahr, also bis zum fünften Jahr, nicht wirklich irgendwie für Aufsehen gesorgt. Aber ja, weil sich viele fragen, warum er irgendwie ein Jahr nur Production hatte am College. Innerhalb von 4 Jahren beide Eltern verloren oder beide Elternteile. Dann noch die Covid-Season, danach der Covid-Season, den schweren Motorradunfall plus Coaching-Change und so. Da war schon vieles im Argen und keine Ahnung, ich kann mich natürlich jetzt nicht hineinversetzen. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass viele von diesen ganzen Schicksalsschlägen gar nicht erst irgendwie den Breakout gehabt hätten im fünften Jahr. Von daher erstmal Props dafür, dass man da so zurückkommt und dann nochmal ein richtig krasses letztes Jahr hinlegt. Meine Schwierigkeit bei Xavier Legette ist, dass er diese Jack-Fähigkeit, die natürlich richtig krass ist, gepaart mit der Physis, dass ich da große Fragezeichen habe, ob sich das oder die Physis, die ihn hat so dominieren lassen im fünften Jahr, ob die sich auf die NFL übertragen lässt. Und daher habe ich ihn halt auch in diesem Boom-Bust-Sektor drin, weil wenn er das nicht kann und er hat halt diese ein, zwei Traits, die ihn sehr besonders machen, aber wenn er mit der Physis in der NFL Probleme hat und das ist halt Jack und die Physis am College, die so dominant war, wenn er da einen Hauch von Problemen hat, dann kannst du ihn fast, ich will nicht sagen, kannst du ihn nicht spielen, aber dann wird er halt mehr so ein Wide Receiver 3, 4 eines Teams, als wirklich jetzt irgendwie eine prominente Rolle, dass er einfach fantasy-relevant ist. Und das ist so das größte Fragezeichen bei Xavier Legette. Und halt dieses eine Jahr am College Production muss man trotzdem so ein bisschen ankreiden, aber wie gesagt, hatte viel durchgemacht. Aber ich habe ihn auch bei diesem Boom-Bust, weil er kann super leicht busten. Also wenn das nicht funktioniert, was er am College gemacht hat, und du hast ja schon gesagt, es ist nicht viel, wo er gewonnen hat, aber er ist natürlich immer noch ein guter Spieler. Aber wenn das nicht funktioniert, dann wird es halt echt sehr eindimensional bei Xavier Legette. Ich habe ihn aber tatsächlich vor Xavier Worthy, den ich auch in dieser Kategorie habe. Ich habe Xavier Legette, Keon Coleman und dann Xavier Worthy in meinem Tier 3. Xavier Worthy passt für mich auch gut in dieses Boom-Bust-Thema rein. Wir hatten jetzt auch schon viel über ihn gesprochen. Ich glaube einfach auch, dass das einfach, ja, Physis ist einfach das Thema, ne? Wenn er da wirklich, wenn er ein reiner Speed-Threat wird, Deep-Threat wird, der nur über seinen Speed kommt. Ich meine, ich fand ihn auch gegen Zone echt, echt gut, hat da gute Routen gehabt. Aber der Frame, die Physis, gegen Kontakt, Probleme beim Release dann teilweise wegen der Physis, auch in der Route teilweise Physis-Probleme gehabt. Yak Vision habe ich mir aufgeschrieben, also nicht unbedingt Yards after Catch allgemein, da hat er eigentlich auch ganz gute Zahlen. Aber manchmal die Vision, ich glaube, da war ab und zu mehr drin. Und in der NFL wird das Fenster halt so schnell klein, wenn du schon am College eine schlechte Vision hast, Yards after Catch, dann habe ich da auch so meine Fragezeichen. Deswegen Xavier Worthy habe ich da auch in der Kategorie, also beide Xaviers. Habe ich bei Boom Bust.
Ich habe noch einen zweiten Spieler, der für mich aus für mich offensichtlichen Gründen ist er da drin. Und die gute Nachricht ist, du kriegst selten, ich meine, es kann dem Spieler ja vollkommen Bums sein, was Christian Schimmel von ihm denkt. Aber sagen wir es mal so, es gibt wenige Spieler, die in die 4-6 laufen, die ich Mitte zweiter Runde sehe. Und das, was ich gelesen habe, und ich versuche mich auch von gewissen Sachen fernzulesen, ist es so ein bisschen most polarizing oder einer der most polarized Wide Receiver. Du hast ihn gerade schon genannt. Es ist Keon Coleman, der für mich mit die krassesten Highlight-Catches dieser Klasse hat. Also absurde Zirkusdinger, die der, aber, also ja, der ist groß, 6'3", 2'13", wunderbar, hat auch wirklich eine gewisse Upside, weil der halt wirklich relativ großen Catch-Radius hat. Du siehst den Background als Basketballer, kann super ausboxen. Das macht schon Spaß. Aber ich vertraue seinen Händen nicht, die Routen sind unterentwickelt, das Thema Physis, und er ist jetzt nicht der Riesenathlet. Ich glaube aber trotzdem, dass der in einer bestimmten Rolle, auch hier wieder ein bisschen One-Trick-Pony, dass der absolut boomen kann, wenn du halt auch wirklich einen Quarterback findest, der sein Skillset ein bisschen anspielt. Ich habe den Coleman schon überall gesehen, also auch bis Richtung Mid-First, wo ich ihn halt definitiv nicht sehe. Und gerade, man kann argumentieren, natürlich ist das unterentwickelt, hat wirklich viel College-Basketball gespielt, war da auch natürlich sehr, sehr erfolgreich auch bei, bevor er dann zu Florida State gegangen ist. Ist ja auch Michigan State Transfer, ja, aber ich habe auch meine Bauchschmerzen bei ihm. Das muss sein. Und fürs Protokoll, ich habe den schneller laufen gesehen als die 4-6-1. Ich glaube, dass der eher mit to low 4-5er in dem Bereich läuft. Da bin ich dann auch eher jemand, der halt sagt, ich vertraue jetzt ein bisschen mehr meinen Augen als der Combine, auch wenn man das nicht komplett wegwischen sollte. Aber Coleman in einer bestimmten Rolle kann extrem gut funktionieren, aber wenn du den der ersten pickst, bin ich scared.
Ja, Keon Coleman ist mein Wide Receiver 8 im Tier 3 zwischen Xavier Leggett und Xavier Worthy. Ist halt so ein bisschen die Frage, ja, kann er mehr als nur Big Body Wide Receiver in der NFL? Ist so ein Possession Wide Receiver. Er hat mich halt stark an Juju erinnert. Ich weiß nicht, ob die Comp irgendwo mal aufgetaucht ist oder so, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass er so eine Juju-Rolle hat, wie Juju Smith-Schuster bei den Patriots hatte, dass er so ein Possession-Wide-Receiver ohne Upside ist. Ich sehe dieses Boom bei Keon Coleman, ehrlich gesagt, nicht. Aber, ne, er hat natürlich einen guten Catchpoint, Jump-Balls sind richtig geil, gewinnt auch physisch, tief vor allem. Es ist auch agil, Yards after Catch und so. Aber ja, der Speed-Fragezeichen, Separation-Fragezeichen, Route-Running-Fragezeichen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass der ja in der NFL sehr, sehr eindimensional ist und halt so ein Big-Body-Wide-Receiver, den man nicht viel rumschieben kann. Und der dann vielleicht auch schnell aus so einer Rotation läuft. Aber ja, ich weiß, wie war sein Blocking? Habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben. Hast du dir das aufgeschrieben, wie das Blocking war? Ob er vielleicht auch viel Snapshare sieht, weil er einfach ein guter Blocker ist? Weißt du das zufällig?
Ich habe mir halt aufgeschrieben, dass ich seine Füße absolut nicht mag. Und ich ihn in Kontakt nicht mag. Und ich habe mir jetzt nichts explizit zum Blocken aufgeschrieben. Müsste ich vielleicht auch nochmal ins Tape gehen.
Ja, ich habe auch mir dazu nichts aufgeschrieben. Könnte so ein Faktor sein, weswegen er vielleicht eine gute Snapshare bekommt. Aber ich sehe das Boom bei ihm. Echt nicht, ich habe ihn auf der 8. Ich sehe seinen Boom, gerade aus Fantasy-Sicht sehe ich es eher nicht, aber interessant. Keon Coleman habe ich auch schon teilweise in Top 5 gesehen. Wie wir es schon vorher gesagt haben, Disclaimer, wir wissen natürlich nicht, wie die hitten werden in der NFL. Hast du bei Boom Bust noch jemanden oder sollen wir zu High Ceiling kommen? Oder hast du da große Unterschiede gemacht zwischen Boom Bust und High Ceiling?
Ich habe bei Boom oder Bust niemanden mehr. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir, lass uns ruhig zu High Ceiling gehen.
Ja, ich habe bei High Ceiling, ich mach's kurz, ein Spieler und Xavier Worthy. Also nach den Top 3 muss man natürlich immer so Disclaimer sagen, als einfach, ich glaube, wenn der in ein Scheme kommt, zu einem Coach, der weiß, wie man ihn einsetzt, kann der brutal werden. Und klar, der ist natürlich der Mega-Speedster, alle haben es mitbekommen beim Combine. Ich glaube, der kann mit dem richtigen Coach echt steil gehen. Und deswegen habe ich ihn bei High Ceiling, aber er hat einfach auch die krassen Concerns. Deswegen auch fairer Fall bei Boom Bust gewesen. Hast du noch jemanden mitgebracht, den wir noch nicht besprochen haben bei High Ceiling?
Ich finde das, was du gerade gesagt hast, ist einfach sehr passend, weil er passt da für mich auch in die Kategorie einfach zu gut rein. Von daher würde ich das einfach mal so stehen lassen wollen.
Passt zu gut rein. Ist halt wirklich so, ja. Deswegen, ja. Passt gut. Okay, mein Lieber, dann würde ich sagen, und ja, bei Sleeper Wide Receiver habe ich jetzt auch schon ein, zwei genannt, die ich mir aufgeschrieben habe, ist natürlich auch die Frage, was ist überhaupt Sleeper Wide Receiver dieser Klasse? Also wie weit gehen wir jetzt zurück? Also gehen wir zu Wide Receiver 20 oder bleiben wir noch in dieser Top 15 Range? Oder, weil das ist ja absurd, was hier passieren kann. Na, also wir wissen natürlich noch nicht, wie ist das Draftkapital und in welchem Scheme landen sie. Aber du kannst ja hier eigentlich, ich weiß nicht, kannst hier wirklich 8 Spieler nennen, die nach den Top 12 kommen oder so. Deswegen bei Sleeper ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich habe einen ganz klaren Sleeper. Aber wen hast du mir mitgebracht in der Kategorie Sleeper Wide Receiver?
Es ist absurd und ich bin längst noch nicht irgendwie so weit wie vielleicht gewisse andere, die sich halt auf eine Position konzentrieren. Ich werde keine 40 Wide Receiver sehen. Mein Lieblings Sleeper, von dem ich halt auch glaube, dass der auch wirklich boomen kann, ist halt Tez Walker von North Carolina, 6'2", 193. Und ja, ich weiß, das ist ein Straightliner ohne Movement, aber der ist schnell. Ist ein herausragender Deepball-Tracker, der ausboxen kann. Ist noch jemand, dessen Routen unterentwickelt sind und worunter die Production sichtlich gelitten hat. Definitiv ein bisschen limitierten Route-Tree gelaufen. Bisschen limitierter Route-Tree ist vielleicht ein bisschen untertrieben, ehrlich gesagt. Aber gib dem einen guten Coach, gib dem ein Scheme, was ein bisschen mehr von ihm verlangt und entweder er schwimmt oder er geht unter. Aber den fand ich gut. Und ich habe den in Anführungszeichen, ich glaube, der ist jetzt, was ist der? Der ist mein Wide Receiver. Lesen können, 14. Mm. In der dritten Runde. Und auch da habe ich eine Bunch von Spielern. Anfang, Mitte, dritte Runde. Ja. Aber den finde ich spannend. Und also, es gibt ja, logischerweise, wir werden alle Spieler beobachten, gerade ihr noch mal mehr, mit dem Fantasy-Impact. Aber das ist wirklich einer von den drei, vier, wo ich sagen würde, es gibt drei, vier Wide Receiver, bei denen interessieren mich die Landing-Spots und sein Landing-Spot interessiert mich kolossal.
Ja, safe. Ich habe auch eine Notiz bei ihm, also in den Rankings, natürlich habe ich so viel mehr Notizen, aber einfach High Upside, ne, bei Devontae Walker. Ist mein Wide Receiver 15, also ein Spot nochmal niedriger als du, aber mein Tier 4 hat auch 2, 4, 6 Spieler. Da ist halt noch der letzte Wide Receiver im Tier 4. Mag ich auch als Sleeper. Ist halt wirklich die Frage, wann geht der wirklich zu welchem Team? Der könnte sogar noch einige Plätze auf jeden Fall steigen. Komme ich mal zu meinem Sleeper, mein Wide Receiver 13, also 2 Spots noch vor Walker. Und da bin ich sehr gespannt, was du zu ihm sagst. Jermaine Burton ist mein Sleeper-Wide Receiver, den ich eigentlich, also eigentlich kann man den nicht einschätzen in der NFL, weil du weißt, also die Charakter-Issues sind einfach extrem, ne? Der hat ja einem gegnerischen Fan, war so, glaube ich, sogar eine Frau gegen den Kopf geschlagen, in den Kopf gehauen auf dem Feld. Also völlig geisteskrank. Und nicht nur das. Also er kassiert auch Strafen, weil er einfach zu emotional wird nach dem Play und sowas. Also so Draymond Green, wenn jemand sich in der NBA auskennt, so richtige Draymond Green-Vibes hat er mir gegeben. Contested Catches hat auch seine Probleme. Kein Elite-Topspeed, aber ich finde, er ist ein aggressiver, agiler Route-Runner mit tollen Cuts, tollen Körpertäuschungen vor und während der Route, gute Beschleunigung in der Route, guter Release. Also er ist so ein sehr, sehr ausgefeilter Route-Runner, der auf verschiedenen Ebenen im Route-Running gewinnen kann. Und ja, es sind einfach die Charakter-Issues, die hier wirklich, weswegen er nicht höher ist. Also eigentlich mache ich ja Injuries und Charakter-Issues, ne? Sonst müsste ich ja Eddie Mitchell auch vielleicht ein bisschen downgraden, wegen seinem Effort und sowas. Eigentlich lasse ich das nicht so gerne mit einfließen, aber bei ihm war es zu krass, dass ich sage, boah, weiß ich nicht, ne? Wenn der jetzt irgendwie ein Play macht in der NFL und dann weiß nicht, Taunting macht, obwohl er weiß, er darf es nicht, oder vielleicht ein Mitspieler jede zweite Play wegschubst oder so, ein Gegenspieler, das ist einfach ein Problem bei ihm. Aber als Route-Runner mag ich ihn sehr gerne. Was sagst du zu ihm?
Disclaimer, meine Rankings sind tatsächlich, also ich versuche Charakter und Verletzung wirklich zu 99% oder 95% rauszunehmen. Das geht nicht immer. Wenn du bei gewissen Spielern liest, Academic, All, Big Ten oder sonst irgendwas, dann weißt du, der Typ ist keine Hohlbratze. Ja, sondern hat ein bisschen was in der Birne. Und ich habe das versucht, bei Burton auszublenden. Ist mit 2 Locker-Rooms, hat auch sichtlich Probleme gehabt, sowohl bei Georgia als auch bei Alabama. Mhm. Hätte auch sehr, sehr, also Upside auch. Also ja, er ist nicht der Speedster, aber du hast schon recht, der macht schon extrem viele Sachen für einen College-Spieler extrem gut. Und das ist jemand, wenn der irgendwann seinen Kopf auf seine beiden Schultern bekommt, dann hat er eine Möglichkeit, nicht nur seinen Draft-Spot out zu performen, sondern auch seinen General Manager extrem smart aussehen zu lassen. Mm. Ich bin gespannt. Ich glaube, der wird ein Luxus-Pick sein. Ich will jetzt nicht, auch wenn es komplett unterschiedliche Spielertypen sind, Edwards Hilaire war damals für mich für die Chiefs ein absoluter Luxus-Pick. Die hätten den nicht gebraucht, aber er war halt da. Mm. Und sie haben halt was versucht. Burton aus komplett anderen Gründen ein Luxus-Pick. Und du brauchst einen starken Locker-Room. Und du brauchst, glaube ich, auch auf der Position starkes Leadership. Und auch da, entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Bin gespannt, ob und wie weit der halt droppt. Also, wenn der, würde mich nicht wundern, wenn du den der fünften Runde noch siehst, weil den alle Teams als Boxplayer haben und sagen, sorry, nehmen wir nicht. Mhm. Und das ist ja das Ding, wir reden ja jetzt, oft tauchen ja nach dem Draft, ich meine, mit der bekannteste Fall ist CJ Gardner-Johnson, der Safety, der dann bei den Saints gelandet ist. Da hat man dann irgendwann gehört, okay, der hat furchtbar schlechte Interviews gegeben. Das sind alles Sachen, die wir wissen. Ich hoffe einfach nicht, dass da gewisse Sachen sind, die wir nicht wissen.
Guter Punkt.
Und deswegen da auch da sehr, sehr gespannt. Aber ja, der hat absolut, ist ein absoluter Sleeper. Ja.
Ist immer so die Frage, ne? Kriegt ein Coach das hin? Man denkt also schnell an die Steelers, ne? Die hatten jetzt mehrere Spieler, die Charakter-Issues haben, die Tomlin immer hinbekommen hat. Vielleicht ist das so ein Spot.
Vor allem auf der Position. Ja, genau.
Ja, genau, vor allem auf der Position. Und wäre eine extrem gute Ergänzung zu George Pickens. Also das wäre vielleicht ein Fit, der passen würde. Ich habe noch einen Sleeper mitgebracht. Und zwar ist das Corley von Western Kentucky. Mal ein paar Zahlen zu ihm und dann würde ich mal gerne von dir wissen, welche Rolle du siehst und ob er über Gadget-Spieler hinauskommt oder nicht. Hast du den Namen verstanden? Wegen der Internetleitung frage ich nur.
Ich habe ihn verstanden, ich musste lachen, weil ich hätte dich genau zu diesem Spieler gefragt. Es ist super, das war jetzt Gedankenübertragung. Hau mal deine Notizen raus, weil ich bin wirklich, wirklich gespannt.
Er war Erster in Yards after Catch unter allen Wide Receivern. Richtiges Monster, was er da abgeliefert hat. 8,2 Yards after Catch per Reception. Bricht Tackles am laufenden Band. Zweitmeisten Broken Tackles seit 2014. 400 Yards after Contact. Er ist im Route Running natürlich ein bisschen roh, limitierter Route Tree, kleine Sample Size, was Intermediate und tiefe Bälle angeht. Aber ich sag ganz ehrlich, wenn es einen Spieler gibt oder in den letzten Jahren gab, der zu Deebo Samuel passt, dann ist er es. Er ist es einfach. Wenn du ihn siehst, du denkst sofort an Deebo Samuel. Das Problem, was ich habe bei Corley, ist, die Deebo Samuel-Rolle gibt es nur einmal bisher in der NFL. Und diese Offense ist geführt von Kai Shanahan, der ein absolutes Genie ist und weiß, wie er Deebo Samuel einsetzt. Ich glaube, wenn Deebo Samuel bei irgendeinem anderen Team spielt, dann ist es nicht Deebo Samuel, den wir bei den Niners kennen. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Sorge, dass Corley einfach, ja, also der Coach muss wissen, was er mit ihm anstellt. Und wenn er das weiß, ne, wenn er den perfekt einsetzt wie Shanahan Deebo, dann hat er einfach auch mega Upside und es ist ein geiler Sleeper-Pick. Also wenn du den in der dritten Runde bekommst, in Rookie-Drafts oder vielleicht sogar vierte Runde, kann ich mir sogar vorstellen. Aber da muss viel richtig laufen. Aber er ist einfach ein richtiges Yards-After-Catch-Monster. Der ist 1,80 und wiegt 95 Kilo und ballert die Gegner weg. Also der ist ein richtiger Tacklebrecher. Was sagst du zu ihm?
Ich finde es immer sehr, sehr gut, wenn Leute zwei Perspektiven haben. Ich habe ihn sehr, sehr hoch in Rankings gesehen danach. Ich bin mit ihm nicht wirklich warm. Ich habe ihn auch in der dritten, also ich habe ihn jetzt, ich rede, wenn ich von Runden rede, ist es immer NFL-Draft und Fantasy, werde ich den Teufel tun, was zu sagen. Da seid ihr und die Community die Experten. Wenn die Leute hier meine Fantasy-Bilanz kennen, würden sie mich vielleicht aus diesem Podcast ausladen, aber es ist zu spät.
Jetzt bist du schon drin, ja.
Jetzt bin ich schon drin, das erste und das letzte Mal. Nein, ja. ich mag den definitiv. 5'11", 215 ist halt auch echt eine seltene Kombination, muss man tatsächlich sagen.
Ja, safe.
Er ist ein brutal fluider Athlet und das macht Spaß. Der macht Spaß auf Tape,
ja.
Punkt. Das ist schon mal immer ein gutes Zeichen, wenn du jemanden siehst. Absolut. Und sagst, mehr davon. Noch ein Tape, ist mir egal, her damit. Ich habe lange keinen Wide Receiver mehr gesehen, der so gut drin ist, Kontakt zu absorbieren,
ja,
und Leute von sich abprallen zu lassen und das für sich zu nutzen.
Ja,
ja, Limited Catch Radius, Catchpoint, Fragezeichen, Good Not Great Speed. Du brauchst eine Rolle. Jetzt mein Argument zu der Kyle Shanahan-Rolle, würde ich sagen, gut, wir haben ja mittlerweile genügend Kyle Shanahan-Disciplines, entweder als OC oder zum Teil als HC irgendwo in der NFL. Das heißt, ich kann mir schon gut vorstellen, dass der bei einem Coach aus diesem Coaching-Tree landet, der sagt, ich bin zwar nicht Kyle Shanahan, ich will aber nicht das 1:1 spielen, was Shanahan macht, aber ich brauche trotzdem diese Rolle bei mir in dieser Offense. Und dann kann der brutal hochgehen.
Das ist natürlich eine Copycat-League, also von daher, klar, ne, aber
ja.
Da hat man so ein bisschen meine Zweifel, ob Coaches wirklich dann auf diesem Level sind von Shanahan, der das dann einfach nochmal perfektioniert, aber führe gerne aus.
Genau, also der Punkt ist halt, wenn du halt sagst, du willst halt diese Rolle haben, dann kann der brutal hochgehen, weil diesen Spielertypen gibt's nicht oft. Das ist so.
Ja.
So, dann brauchst du ihn.
Ja.
Dann brauchst du nicht irgendeinen anderen. Ja. Hochspannender Spieler. Ich habe ihn irgendwie Mitte, Ende, dritte Runde. Ich bin nicht so hart mit ihm warm geworden. Aber der hat trotzdem Spaß gemacht. Und nochmal, wenn wir hier Spieler kritisieren, das ist vielleicht auch nochmal der Disclaimer, dann ist das immer noch auf einem brutal hohen Niveau. Und ja, jeder von den Jungs hat eine wirklich über jeden, von denen wir reden, vielleicht bei den Wide Receiver noch ein bisschen, wäre ich noch ein bisschen confidenter als bei den Tight End, weil die Gruppe vielleicht nicht ganz so tief ist. Jeder, über den wir reden, hat eine Chance, wirklich in der NFL sehr, sehr gute Dinge und eine produktive Karriere zu haben. Das ist halt nur die Frage, wer.
Ja, er hat zum Beispiel am College, also 60%, über 60% seiner Routen waren entweder Hitches, Slants, Crossing Routes, Flat Routes oder Screens. Das zeigt ganz gut, wo man ihn einsetzen muss. Sein A-Dot war bei 6,1, also zum Vergleich, Bijan Robinson A-Dot war bei 6,8 und der ist ein Running Back. Also, ne, wenn du ihn da wirklich perfekt einsetzt und ich fand manchmal auch underneath, intermediate, ne, also sagen wir mal so ab 10 Yards, fand ich ihn auch manchmal sneaky, aber ist mir dann auch schwer gefallen, da wirklich eine Projection für die NFL zu liefern. Dann haben wir die Sleeper Wide Receiver für mich abgeschlossen. Hast du mir noch jemanden mitgebracht?
Ja, sorry, ich war kurz weg. Ich vielleicht einfach nur mal kurz, weil ich den einfach mag. Ich den in der ähnlichen Range habe. Ich glaube, dass der relativ komplett sein kann. Das ist Jalen Polk von Washington. Quicker than fast. 5 € ins Phrasenschwein. Der hat nicht diese absolut Elite-Athletik. Aber ich mag den, weil der viele Sachen wirklich, wirklich gut macht. Der ist nicht brutal elusive mit dem Ball in der Hand. Könnte vielleicht, wenn wir von Catch-Maschinen gesprochen haben, so Catch-Maschinen zweiter oder dritter Ordnung sein. Der das halt nicht so konstant macht wie andere Leute. Aber der könnte sehr, sehr produktiv sein. Also vielleicht sogar in der Liga, die halt mehr mit PPR spielt, dass er halt wirklich mehr Catches holt. Ich glaube jetzt nicht, dass der dir jedes Mal 150 Yards oder sowas gibt oder 120.
Mhm.
Aber da finde ich ihn halt spannend, weil er auf kurzen Routen einfach sehr, sehr viele Sachen gut macht. Und deswegen könnte der halt für ein Team, was noch in einer Art Possession Receiver halt braucht, vielleicht auch aus dem Slot, vielleicht auch ein bisschen Outside, könnte Polk halt interessant sein.
Contested Catch Percentage 2023 war er Zweiter dieser Klasse hinter Romadunze. Romadunze mit 70,8%, jenseits von Gut und Böse. Und da kommt Polk mit 55% auf 2. Also von daher, das kann er auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Da haben wir doch schöne Sleeper gefunden. Und wie gesagt, bei der Klasse Sleeper zu finden, die müsste man ja schon eigentlich in diese Target Magnet Boom Bust High Ceiling Kategorie packen, weil die Klasse so gut ist. Aber ich glaube, wir haben schon einige gefunden. Da wird es interessant, wo die landen. Haben wir bei den Wide Receiver noch ein paar Diskussionspunkte oder ein paar Spieler, die du noch ansprechen möchtest? Oder sollen wir zu der Tight End Klasse kommen? Weil wir haben jetzt auch schon ein paar Minuten gesprochen.
Ich glaube, wir haben auch tatsächlich über, also meine Top Ten ist auch abgefrühstückt. Ja, von daher passt eigentlich alles und wir können gerne weitergehen.
Okay, super. Dann kommen wir zur zweiten Position, die wir heute besprechen, weil wir komplett verrückt sind und nach einer Stunde noch Bock haben auf die Tight Ends. Ja, mein Lieber, Einschätzung der Tight End Klasse, die obligatorische Frage. Vielleicht ja noch eine zweite Frage hinterher. Weil wenn wir zur Einschätzung kommen, muss man Brock Bowers natürlich auch nennen, weil wir natürlich hier eine ganz klare Eins haben. Wie gut ist denn diese Eins und was kommt nach der Eins?
Das ist der Part, wo ich mich unbeliebt mache und ich mag Brock Bowers. Der wird in meinem Big Board weit oben sein. Wenn ich bösartig bin, sage ich, na gut, du bist halt mit, ich gehe kurz rein, man könnte das natürlich auch vorher geöffnet haben. Der hat natürlich relativ heavy, ist der reingekommen mit 6'3", 2'43". Für mich hat er, sag ich mal, für mich war der vom Tape her, vom Video her, das ist echt nicht negativ, so negativ gemeint, wie es jetzt rübergeht, ein Glorified Wide Receiver. Weil der ist brutal gut. Ich habe den mit to early first. Make no mistake about it. Wenn den jemand in Top 10 pickt, du wirst kein Wort der Kritik von mir hören. 0,0 gar nichts. Yards after Catch Maschine, Cat Radius, whatever, brutal produktiv, geile Hände, alles gut. Für mich ist er nicht der kompletteste Spieler auf dem Planeten. Ich habe den schon als guten Blocker gelesen, da bin ich ein bisschen weit von entfernt. Er will das auf jeden Fall und er kann das. Jetzt, mir geht manchmal so ein bisschen die Aggressivität ab, so ein bisschen so attackiert den Football noch ein bisschen mehr. Aber eigentlich ist es Nitpicking. Es ist wirklich Nitpicking und vielleicht gehe ich auch nochmal in das eine oder andere Video rein, aber der hat mir brutal gut gefallen. Allgemein, ich bin sehr indifferenziert, was diese Klasse betrifft. Das werden jetzt gleich sehr lustige Diskussionen werden, weil ich habe ein paar Leute Day 2, aber ich habe zum Beispiel niemanden in der zweiten Runde. Also ich habe irgendwie ich habe ziemlich genau 2 Runden zwischen ihm und dem nächsten Spieler und da könnten 4 Leute auftauchen, gefühlt. Ich tue mich schwer. Es ist oft so in den Thailand-Klassen der letzten Jahre, dass du weniger ausdimensionierte Spieler hast. Du hast immerhin gefühlt, also bis auf Jaime Bell, alle anderen, die ich gesehen habe, sind über 6'4", was für mich immer gut ist, weil so diese Evan Ingram-Typen stehe ich einfach auch nicht drauf. Aber ja, sagen wir es mal so, von denen kannst du die Hälfte in die Boom or Bust-Kategorie reinpacken, weil da ein paar sehr gute Athleten dabei sind. Sichere Projekte, boah, tue ich mich richtig, richtig schwer mit der Klasse.
Okay. Bist ein bisschen kritischer auf jeden Fall als ich. Bei Brock Bowers und auch beim letzten Take, dass da, ich denke gerade Fantasy-wise sind da einige interessante Receiving-Titans dabei. Gut, mein Take und dein Take schließt dich gar nicht aus, merke ich gerade. Aber Brock Bowers, den sehe ich viel positiver. Also der ist auf meinem Board, wenn man das so möchte, Fantasy-wise in meinem Overall-Ranking, kommt der direkt nach den Top 3 Wide Receivern, würde ich sofort Brock Bowers picken. Der ist einfach eine unfassbare Maschine in meinen Augen und wird auch direkt Impact haben und direkt, also ich kann mir kaum vorstellen, dass er in seiner Rookie-Season nicht abliefert, so dominant wie der war. Und vielleicht sind diese Bedenken, die du hast, mehr so Real-Life-Tight-End oder das, was ein Tight-End erfüllen muss, hat er vielleicht nicht komplett ausgewogen. Aber für Fantasy mache ich mir da null Sorgen, dass der Punkte macht. Wir sehen es ja auch bei George Kittle, der vielleicht auch nicht in jedem Punkt irgendwie der beste Tight End ist. Wesentlich besserer Blocker, würde ich sagen, George Kittle, aber diese Yards After Catchability und so weiter, wie du ihn rumschieben kannst, Brock Bowers, im Slot, Inline, Out Wide, was für Zahlen der da abgeliefert hat am College, das ist einfach so krass. Und ja, ich habe da echt gar keine Sorgen. Ich habe auch so ein paar Comps gesehen zu DJ Moore. Fand ich super lustig. Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, bisher auch noch nicht, aber das fand ich schon sehr lustig, dass einige ihn so auch als Wide Receiver Comp sehen. Gut, mein Lieber, ich würde sagen, tatsächlich starten wir bei der ersten Kategorie, Best Route Runner dieser Klasse.
Die Frage ist, machen wir Best Route Runner oder machen wir alle Kategorien ohne Bowers oder mit Bowers?
Ich hoffe, das ist jetzt noch drauf, weil das ist richtig geil, das lasse ich drin. Ich würde sagen, ohne Bowers, tatsächlich ohne Bowers. Weil er ist einfach zu krass.
Er ist zu krass. Und er ist auch der beste Roadrunner.
Und er ist auch der beste Roadrunner, ja, genau.
Deswegen, ich muss natürlich sagen,
gibt's noch einen anderen.
Ich hoffe einfach, dass du einfach der Stolz dieser Titan-Klasse bist. Dann ein paar Takes einfach korrigierst. Für mich ist es Eric Orr tatsächlich. Iowa Titans have good fundamentals. Fürs Protokoll. Ich mag bei so gut wie keinem Tight End einen Route-Runner und auch All ist bei mir nur irgendwo Mitte, Ende der vierten Runde unterwegs. Aber er hat gute Fundamentals. Er hat gute Fundamentals mit 6'4", 252. Der hat massive Injury-Concerns. Super viel verletzt gewesen. Nicht so krass viele Spiele gemacht.
Ja.
Aber er kann Routen laufen. Und der ist nicht so hart elusive, aber du brauchst einen 5-Yard-Hitch. Du brauchst einen 10-Yard-Out. Eric All wird in dir laufen können.
Ja, geil. Ich habe ihn tatsächlich auch in der Kategorie. Best Route-Runner. Also neben Brock Bowers und bei den Minuspunkten ganz klar Injuries. Ich weiß nicht, wie stark die den downgraden und abstufen. Ist relativ alt schon, viele Injuries, keine High Production am College. Ich habe ihn auch in den Rankings relativ tief. Er ist mein Tight End 9. Habe ihn nicht besonders hoch. Was glaubst du, was für eine Rolle kann er haben in der NFL?
Also Tight End 7 bei mir. Auch jemand, wo ich gar nicht überrascht wäre, wenn er überhaupt undrafted geht, weil wir einfach bei den Injury Concerns, also wir wissen etliches von Injury Concerns, wir wissen nicht, wie die Medicals zu den Teams zurückgegangen sind. Ich finde, wenn der an Power noch zulegt, und die fehlt mir bei jemandem mit 6'4", 252, das ist einer der schwersten, ich glaube, ist der drittschwerste, über den in meinen Rankings auftaucht, drücken wir so aus. Wenn der ein bisschen Power zulegt, glaube ich, dass der sogar die Upside ist, Titan 2, weil ich nicht glaube, dass er dir dieses vertikale Element zwingend liefert. Aber wenn er für dich ein bisschen blocken kann und du halt sagst, okay, aus two tight end sets kannst du mit dem bei zweitem und drei, bei drittem und kurz, wenn du den Ball werfen willst, kannst du Yards kreieren und er kann Separation generieren durch seine Routen, dann glaube ich, dass der da eine Rolle haben kann. Aber wie gesagt, ich wäre eben aufgrund der ganzen Verletzungen nicht komplett überrascht, wenn er in Undraft geht. Er ist mein Tight End 7, ich habe ihn Mitte, Ende der vierten Runde, aber nichtsdestotrotz, Verletzungen spielen halt keine Rolle in der Grade. Mhm. Ich nehme sie wahr und natürlich muss man während dem Draft-Prozess drüber reden, weil es einfach ein Riesending ist. Die Bewertungen müssen dann letztlich die NFL-Teams vornehmen.
Ja, ich habe ihn auf der 9, aber genau dieselben Notizen quasi wie du. Kommen wir zur nächsten Kategorie, Komplettpaket aus Blocking und Receiving. Bringt natürlich Fantasy-wise den Vorteil, dass du erstens auf dem Platz stehst, wenn es darum geht zu blocken im Run-Game oder auch im Receiving-Game. Und gut natürlich auch, wenn du dann den Ball fangen kannst, wenn du viele Snaps siehst durch dein Blocking und dann halt auch den Ball fangen kannst, wenn du Targets siehst. Siehst du bei Komplettpaket jemanden nach Brock Bowers, den du hier besprechen musst?
So hart wie es klingt, nein.
Weißt du was? Dass ich hier auch keinen stehen habe. Ich habe hier auch keinen stehen. Also entweder sind die gut im Blocken oder gut im Receiving.
Ich würde gerne, aber nein, so hart wie es klingt.
Ist halt auch die Frage, wie unterscheidest du im Blocking? Also es gibt da dieses Move-Blocking, es gibt das Inline-Blocking, es gibt Run-Blocking, Pass-Blocking. Wie differenzierst du da insgesamt oder packst du alles in ein Grade dann beim Blocking? Wie gehst du das eigentlich an? Weil es ist mir ehrlich gesagt schwer gefallen. Ich habe bei vielen lang geschrieben, guter Run-Blocker, aber insgesamt noch sehr roh als Blocker. Guter Move-Blocker, aber insgesamt dann bei, ich habe mich da ein bisschen schwer getan tatsächlich.
Ja, Also deswegen ist Thailand vielleicht auch eine der spannendsten Positionen, wenn jemand sagt, er hat sich noch nie mit dem Draft-Prozess. Das Problem ist halt, dass das, was im College gefragt ist, nicht zwingend in der NFL gefragt ist. Du hast diese Typen im College einfach relativ selten. Deswegen sind die Tight-End-Klassen auch meistens relativ dünn. Es ist jetzt nicht so, dass ich, also Blocking grade ich vielleicht im Kopf, aber ich habe da keine Zahl. Ich habe das mal eine Zeit lang mit Kategorien steif versucht, aber da bin ich nicht glücklich. Ich brauche den Text für mich, den ich dann da stehen habe zu jedem Spieler. Aber ich differenziere. Das Ding ist halt, dass wir immer weniger von diesen Spielern haben, in der Big Ten noch am ehesten, die wirklich inline blocken und blocken müssen, die auch diese Physis mitbringen müssen. Es gibt den einen oder anderen wirklich guten Space-Blocker, der auch einen Defensive Back wirklich mal gerne rausnimmt. Das macht dann auch Spaß, sich das anzugucken. Inline gefühlt hast du das immer weniger. Dann fällt es schon wirklich positiv auf. Natürlich differenzierst du, wenn du einen, ich sag mal, einen Giant Bell-Typ mit 6'2", 2'41 hast. Das sind auch diese Evan Ingram-Spieler, die halt undersized Titans, die auch eine etwas andere Körperphysis haben als ein klassischer Wide Receiver, deswegen sind sie auch irgendwo meistens Teil deiner H-Back, wie auch immer man die Rolle dann letztlich nennen will. Oder du hast übrigens, und da kann ich auch sagen, es war kein Tipp, Fehlertipp, Ryman hat mit 72 gespielt, mit 6'5", 2'71. Ich habe an denen dann aber auch andere Ansprüche, muss ich auch sagen, wenn du eine gewisse Masse mitbringst, eine gewisse Physis mitbringst.
Ich habe ja tatsächlich an den noch gedacht, am ehesten an Tipp Ryman. Ich fühle mich einer der besten oder drei besten Inline-Blocker und einer der besten Athleten. Diese Mischung ist ja ganz sneaky, ne? So Daniel Washington, Jelani Woods Mischung hat dann Potenzial, aber den jetzt wirklich dahin zu packen, dass ich wirklich so komplett überzeugt bin, ist mir dann auch schwer gefallen. Aber wenn wir schon bei ihm sind, Tipp Ryman, wie siehst du ihn? Wo hast du ihn und was für eine Rolle stellst du dir vor in der NFL bei ihm?
Ich habe den teilweise sehr hoch gesehen und ich habe es nicht verstanden. Das heißt, du wirst ihn uns allen dann gleich schönreden?
Nee, nicht wirklich, nee. Hat Upside, aber ich habe ihn jetzt nicht in der Top 5.
Genau. Also grundsätzlich kann er sich bewegen schon mit 6'5", 2'71. Das ist schon okay. Er hat einen guten Catch-Radius. Die Physis hat mich genervt, muss ich wirklich sagen. Ja, er kann halt zum Teil halt auch blocken, aber er macht das halt wenig mit Physis, interessanterweise. Wo ich mir denke, Junge, setz doch deine Masse ein bisschen ein. Du musst ja nicht ganz so bösartig sein, aber ein bisschen Bösartigkeit auf dem Platz schadet vielleicht nicht. Ist relativ alt, ist natürlich ein großes Target, muss man tatsächlich sagen. Was mich bei ihm wirklich genervt hat, ist, dass er einfach mit wenig Power gespielt hat. Gut, jetzt mit der Größe, mit dem Gewicht erwartest du nicht, dass er so elusive ist. Lateral Movement, nicht zwingend sein Spiel. Ist tatsächlich mein Tight End 10. Ich habe in Mitte der 5. Runde, ich bin gar nicht mit ihm warm geworden. Ich habe den aber in den Rankings schon 2 Runden vorher, teilweise in der 3. Runde. Ich habe eh das Gefühl, aber das mag auch nur meine Wahrnehmung sein, ich will nicht sagen, nach Brock Bowers ist alles, lass uns mal Dartpfeile werfen, aber ich habe das Gefühl, dass die Rankings so krass unterschiedlich sind. Ist mir selten passiert im Draft-Prozess. Aber Ryman, ich bin gespannt. Sehr guter Name, auch wenn er nicht aus Österreich kommt. Mal schauen, wo er geht.
Ja, fair. Finde ich eine gute Analyse und ja, paart sich eigentlich mit meiner. Deswegen habe ich ihn auch bei Komplettpaket nicht mit reingenommen, obwohl er halt athletisch ist und im Blocking. Aber du hast das eigentlich ganz gut beschrieben. Deswegen habe ich da auch niemanden leider drin. Hatte ein bisschen auf dich gehofft, aber okay. Gehen wir jetzt zur nächsten Kategorie. Speedstar mit Upside.
Ja, kommt halt ein Name, hätte man auch mehrere reinpacken können, muss man tatsächlich sagen. Ich vermute, dass du den anderen vielleicht drin hast. Der erste halt kommt, ist halt Jared Riley.
Ja.
TCU, 6'6", 2'49". Das erste, was halt in meiner Kurzbeschreibung steht, Size, Speed, Mismatch mit sauberen Händen. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Ich habe den in der Mitte der 4. Runde als Tight End 6, obwohl ich echt auf große auch Tight Ends stehe, also auf Tight Ends mit Physis. Ich fand den halt, mir war der halt zu soft insgesamt, deswegen der hat wenig Movement in seinen Routen und seinen Blocks, aber wenn dem einer die Position nochmal ein bisschen richtig beibringt und TCU hat jetzt nicht so eine ganz krasse Spread wie vielleicht Baylor oder andere Programme gespielt, aber es ist halt schon relativ Spread-lastig. Ich hoffe übrigens, dass wir in 2 Jahren, oder hat er noch 3 Jahre, irgendwann mal über Alexander Honig in dieser Kategorie reden. Der erste, das ist der erste deutsche Quarterback, der einen FBS-Offer tatsächlich hatte. FCS war der erste, glaube ich, Celius Cisse, der in Lübeck, aus Lübeck kommt und dann auch in der ELF für Hamburg gespielt hat und jetzt glaube ich wieder, ich glaube irgendwo wieder in der GFL spielt oder GFL, jetzt bin mir ganz sicher. Honig ist dann in seinem 2. Jahr zu TCU getrennt, also hat dann den Positionsswitch gemacht, ist wie jetzt bei UConn und steht da schon mal als Starter drin, ne? Und ich habe im deutschen Jugendfootball, mit Ausnahme von Hiro Kanu, der mittlerweile bei Ohio State spielt, beim Jugendländerturnier nie wieder so einen krassen Athleten gesehen. Und Ich hoffe, dass wir über 2 Jahren über Alexander Honig von UConn reden und nicht nur, weil er Deutscher ist, sondern weil er vielleicht eine Chance hat, mit seiner Athletik gedraftet zu werden.
Geil.
Aber Jared Riley, wie gesagt, für mich ein Viertrunder. Deswegen zurück zu ihm. Am Ende steht bei mir ein reiner Passcatcher ohne Vertrauen in sein Blocking, aber der kann halt genau in dem Element sehr, sehr gut sein.
Ich habe in der Kategorie 2, die jetzt nicht so mörderisch über den Speed kommen, aber ich finde vor allem bei Jatavion Sanders, und wie gesagt, die Kategorie passt jetzt vielleicht nicht so perfekt rein, aber er hat diesen Playmaking-Speed auf Tight End, ne? Und ich finde seinen Play-Speed auch besser als seine 40. Seine 40 war 4.69. Ich fand, dass er einen guten Speed mitbringt auf Tight End und ich fand eh insgesamt, also ich mag den gerne. Ich habe den auch, boah, den habe ich auch so viel gesehen und so schlecht gesehen. Das ist mein Tight End 2. Also wie gesagt, bei Tight End gibt's eine Wide Range, haben wir eben schon angesprochen. Oder du hast es schon angesprochen. Aber Sanders, boah, der gibt mir echt viel, ne? Also den mag ich sehr gerne. Ich finde seinen Play-Speed super. Playmaking-Speed bringt er mit. Er hatte am College einen guten Target-Share von 17%. EPA per Route Run war ja ein Top 4 Tight End. Hat einen hohen A-Dot gehabt von 10,2. Ich mag den. Wie siehst du Jatavion Sanders und ich meine, wie gesagt, die Kategorie passt nicht ganz, aber wie siehst du seinen Playspeed?
Also ich habe ihn tatsächlich great gleich mit einem komplett anderen Spielertypen auch auf als Tight End 2. Mitte der dritten Runde. Ich fand ihn auf Tape eigentlich da ziemlich gut insgesamt. Also ich finde, der Playspeed ist mindestens mal adäquat.
Ja.
Mit Potenzial für mehr. Insofern glaube ich schon, dass der auch insofern in die Kategorie durchaus reinpasst. Ja? Also es ist ein hochspannender Spieler. Ich habe ehrlicherweise nicht gesehen mit den Anlagen, wie man den jetzt nochmal, jeder soll sich sein eigenes Bild, und ich weiß auch, dass ich einige Spieler definitiv tiefer habe, wo jemand anders sich dann an den Kopf greift und sagt, wie kann das sein? Aber der ist nicht so agil. Ich finde, die 4.69 sind okay für die Size, vor allen Dingen für 2.45. Ist vor allen Dingen auch noch ein junger Spieler. Also er kann halt echt viel lernen, hat absolute Pranken mit 10,8 Hände. Guter Second-Level-Blocker. Das hat mir gefallen. Das haben wenige hinbekommen. Also mal einen Linebacker rauszunehmen, weniger der Inline-Blocker. Auch da jemand bei ihm, hat es halt dann auch bei mir ein bisschen an den Routen und am Yards-After-Catch gescheitert, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber der hat auf jeden Fall in der Hinsicht Potenzial. Ich mag den, ja.
Ja, der 10-Yard-Split war zum Beispiel im 81. Percentile, also kommt er gut aus der Hüfte auf jeden Fall. Ein großer Catch-Radius, wie gesagt, Downfield-Playmaker auf jeden Fall auf Tight End, echte Downfield-Waffe. Deep-Target-Percentage war bei 14,8%, Top-3-Wert. Und wie gesagt, Yards-After-Catch per Reception war ja der Tight End 1 dieser Klasse. Ich mag aber auch sein Short- und Intermediate-Spiel. Allgemein kreiert er auf jeden Fall konstant Separation, das hat mir auf jeden Fall gefallen. Du findest nicht, dass er ein agiler Route-Runner ist. Ich finde, er ist ein agiler Route-Runner. Ich habe das falsch verstanden. Wie gesagt, Internetleitung ist nicht so gut. Aber ich hatte verstanden, du findest nicht, dass er ein agiler Route-Runner ist, ne?
War jetzt nicht das Spiel, was mir am besten gefallen hat. Das hat Potenzial, aber ich habe das auf Tape dann noch nicht so wahrgenommen.
Okay. Also die Spiele, die ich gesehen habe, da fand ich das sehr, sehr ansprechend tatsächlich. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, ein guter Open-Field-Blocker, aber ja. Das ist bei der Line, bei der Klasse wirklich auch nicht oft gesehen. Vielleicht ist mir das deswegen auch so prägnant aufgefallen. Aber ich habe halt Inline-Blocking, großes Fragezeichen bei ihm. Aber vielleicht ist es auch gar nicht gewünscht in der NFL und man sieht ihn halt als Playmaker auf Tight End. Bin sehr gespannt, ist meine klare 2, muss ich sagen. Big Board sehe ich gerade, ist auf 44. Wenn ich jetzt nochmal öffnen würde und das Internet hält, dann wird es gleich funktionieren. Hier auf diesem Consensus Big Board. Nee, ich lasse es lieber sein. Ist egal. Okay, ja, interessant. Also siehst du ihn auch da in der Kategorie, kann man ihn reinpacken. Und ist auch dein Tight End 2, habe ich richtig verstanden, ja?
Genau, ich habe ihn da mit einem anderen Spieler quasi wertungsgleich.
Ja, wer ist der andere Spieler?
Es ist Vio Johnson.
Ja, okay.
Und der steht da nur wegen der Upside. Nicht wegen dem, was er auf dem Feld gemacht hat.
Vio Johnson, mega Upside-Pick auf jeden Fall. Ist mein Tight End 5 im dritten Tier. Ja, führ gerne aus.
Ich kann das total gut verstehen, warum du da sagst, finde ich schwierig, weil rein auf Tape, der hat halt wirklich, und nochmal, der Relative Athletic Score ist nicht alles, aber er ist, finde ich, eine der besten oder der besseren Metriken, die wir haben, um Athletik zu bewerten. Ja. Und da auf einer 10er-Skala 999 zu testen mit einer 457, also unter 460, 155, aber so der erste, nochmal, das ist eine reine Upside-Grade. Deswegen, den kannst du wirklich überall packen. Wenn du glaubst, wenn dein Coach ist und der sagt, ah, der Junge hat ja noch nie richtig Football spielen gelernt, wo ich sage, Er kommt von der Penn State. Vielleicht waren da schon ein paar vernünftige Coaches. Keine Ahnung. Vielleicht kann er kein Blocking, kein Coaching annehmen. Ich weiß es nicht. Aber das ist halt bizarr. Wenn das jetzt ein Small Schooler wäre, wäre das eine andere Geschichte. Aber Penn State ist, hat jetzt schon in den letzten Jahren auch in anderen Teilen ausgebildet. Keine Ahnung. Es ist eine reine Upside. Great. Der hat Inline-Erfahrung. Mhm. Mir gefallen die Hitches und Curls. Das sind auch die einzigen beiden Routen, die mir wirklich bei ihm gefallen.
Ja, Roadrunning ist ansonsten wirklich Roadrunning ist sehr roh.
Ja. Ja. Und ich mag Athleten. Ich mag wirklich Athleten, glaub's mir. Aber, boah, der ist selten dominant als Blocker und der kam jetzt bei der Combine irgendwie mit 260 rein. Auch da, nein, damit hast du nicht gespielt. Du warst leichter, wissen wir. meiner Meinung nach. Lateral Movement sah auf Tape deutlich übler aus als, in der, als an, bei, wirklich bei der Combine. Der hat da einen Elite Movement Score, wo ich mir denke, nee, habe ich auf Tape nicht gesehen. Also gut trainiert. Vielleicht kann er auch einfach mehr, als er auf Video gezeigt hat. Bodycatchig fand ich ihn teilweise. Und Power und Kraft fehlen mir halt total im Blocken. Und wie gesagt, wenn du halt, das ist halt, ich tue mich so schwer, da einfach jemanden hinzustecken, wo ich sage, boah, Tape hat mir eigentlich nicht gefallen, boah, der macht eigentlich nichts wirklich richtig gut, aber die NFL ist eine Liga voller Athleten. Ich bin so gespannt, wann jemand den Shot nimmt und den zieht. Ist echt, ich stochere da total im Nebel.
Ja, tatsächlich bei mir auch. Deswegen habe ich ihn halt noch in das Tier 3 gepackt, weil ich ihn nicht wirklich greifen konnte. Und ihn nicht wirklich projecten konnte, was für eine Rolle der haben kann. Hab da auch so Yards After Catch Schwierigkeiten mit ihm gehabt, wo ich mir dachte, okay, vielleicht kann er da seinen Speed ausspielen, aber habe ich nicht wirklich gesehen auf Tape. Deswegen habe ich ihn da schon auch ordentlich abgestraft. Aber ey, so ein Athlet kann immer irgendwie Fuß fassen. Und wenn du in der Klasse so athletisch bist, dann bist du alleine schon wahrscheinlich irgendwie ein Top 7, Top 6 Tight End. Okay, mein Lieber. Haben wir noch ein paar Yak-Monster?
Wird sich zeigen. Also ich finde schon, dass die Frage ist, was trauen wir halt Jahan Bell zu von Florida State, der halt mehr so eine H-Back als eine klassische Tight-End-Rolle ist, den ich super fluide in seinen Bewegungen finde. Ich mag den nicht gegen Kontakt, aber ich mag den, wenn der Space hat. Das ist, ich habe den nicht wirklich hoch, aber den finde ich gut. Sanders passt für mich ein bisschen in die Kategorie, aber auch da waren jetzt wenige Leute, wo ich jetzt mit der Zunge geschnalzt habe, mit denen den Ball in der Hand hatten, muss ich einfach mal so sagen, Wiley vielleicht noch am ehesten, aber der ist 6'6", das ist ja nicht der klassische Yards After Catch Guy. Also tue ich mich in der Klasse extrem schwer mit.
Was sagst du zu Ben Sinnott von Kansas State?
Tight End 4 tatsächlich super, also spannend, ne? Der hat auf dem Feld für mich kleiner gewählt als der 6'4", 2'43", wie er reingekommen ist. Vielleicht auch, weil er halt extrem viel oder oft diese H-Back-Rolle gespielt hat. Mir hat das Lateral Movement und die Power nicht gefallen. Aber eigentlich, wenn er den Ball in der Hand hat, kann er damit schon was machen. Ich habe den auch noch in der dritten Runde. Mhm. Ich mag seinen Catch-Radius. Mhm. Einer der wenigen großen, wo ich sage, okay, du bist groß, du kannst auch wirklich über einen großen Raum, wenn du jetzt einen Quarterback hast, der jetzt nicht so hart präzise ist, die Tyler Heinekens dieser Welt.
Mhm.
Oder die, keine Ahnung, die Desmond Ridders dieser Welt, bei dem ich noch gewisse Hoffnung hat, dass es was wird, aber vielleicht ist es, vielleicht kann Sinnott genau das sein. Auf jeden Fall spannender Spieler.
Er war Vierter in der Klasse in Receiving Yards, Vierter in Yards After Contact, Dritter in Missed Tackles Forced, Zweiter in Target Share, Zweiter in Yards per Route Run, Zweiter in EPA per Route Run, Zweiter in A-Dot, Zweiter in Deep Targets. Also er hatte schon eine ganz gute Rolle. Also ich fand vor allem seine Crosser und seine Dick Routes fand ich extrem gut. Ist halt immer die Frage, was will die NFL, was will die Offense? Ich fand aber auch sein Route Running war effektiv. Also ich fand, immer wenn er eine Route gelaufen ist, ist irgendwie auch was draus geworden. Also er schafft es auch sich anzupassen an den Quarterback, wenn der Quarterback die Gelegenheit verpasst, ihn irgendwie vernünftig anzuwerfen. Oder auch er gibt dem Quarterback die Chance, ihn offen zu werfen. Das ist auch immer so eine Sache, so ein Trademark auf Quarterback, den du erfüllen musst, einen Receiver offen zu werfen. Und der gibt dir halt immer diese Chance, das zu machen. Fand ich schon gut. Ich fand, er hat gute Hände. Auch er wieder eher so ein guter Runblocker, aber mehr wirklich nicht. Also Technik ist auf jeden Fall auf Blocking sehr ausbaufähig. Ja, ich finde ihn echt spannend. Auch da fällt es mir schwer, den irgendwie zu greifen. Aber er ist mein Tight End 3 tatsächlich. Wo hast du ihn in deinem Ranking?
Er ist Tight End 4. Eben, Bowers ist offensichtlich. Und über Sanders und Theo Johnson haben wir dann gesprochen und dann käme er für mich. Ja.
Ja, ich habe Bowers auf der 1, Jatavion Sanders auf der 2, Ben Sinnott auf der 3 und dann komme ich schon mein drittes Tier mit einem weiteren Spieler, den wir vielleicht jetzt in der nächsten Kategorie vielleicht haben. Red Zone Waffe. Wen bringst du mir mit? Ich will nicht zu viel sagen. Wen bringst du mir mit als Red Zone Waffe?
Also der offensichtliche Name, der halt auch erst im Kopf war, ist halt Ryman tatsächlich. Weil der halt tatsächlich Size hat, weil der ganz gut ausblocken kann. Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es AJ Barner noch wird, weil der mit dem Frame das eigentlich mehr sein müsste, als das war. Ansonsten wäre die langweilige Antwort mit 6-6 Theo Johnson. Naja, ist er noch nicht, wo ich sage, also Johnson, Barner, den gebe ich da die Upside so ein bisschen. Wiley gebe ich es nicht, weil das für mich überhaupt nicht der Typ ist. Der müsste es mit 6-6 sein, aber ist für mich nicht zwingend sein Spiel. Aber Tip Ryman wäre der erste und offensichtliche Kandidat, der da halt auffällt.
Also ich habe da Theo stehen und über den haben wir ja schon gesprochen. Wen siehst du bei Vertical Threat? Vielleicht so eine Big Play-Alternative Downfield auf Tight End in dieser Klasse?
Ist halt langweilig, aber da steht halt auch wieder Sanders, ne?
Ja, okay.
So, weil der mir das halt am ehesten gezeigt hat. Ich glaube, dass es eben Johnson werden kann. Beim Rest bin ich mir extrem unsicher. Müsste jetzt gerade nochmal gucken. Über Barner haben wir gesprochen. Das ist für mich ein primärer Blocking-Tight-End. Vielleicht hätte man den beim guten Blocking tatsächlich noch erwähnen können. Der hat auch eine gewisse Upside. Und Stover, das ist jetzt der Spieler, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist mein Tight-End 5.
Ja, den hatte ich jetzt bei Red Zone Waffe, aber mein Dokument hat sich nicht geöffnet, aber den habe ich bei Red Zone Waffe. Ich konnte es aber nicht ausführen und bin dann zu Vertical Threat gekommen, weil ich die Datei
Okay.
nicht öffnen konnte. Den habe ich tatsächlich, das ist mein Tight End 4 und den habe ich bei Red Zone Waffe, Cade Stover von Ohio State. Vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu ihm. Ich fand auf jeden Fall, er ist explosiv genug, um gegen Linebacker zu gewinnen. Ich fand ihn Short und Intermediate sehr gut. Ich fand auch tatsächlich, dass er Yards after Catch eine gute Vision hatte, sehr physisch dort war, softe Hände und wie gesagt, Third Downs, Red Zone, teilweise ein Beast gewesen. Also gerade wenn es um diese wichtigen Yards ging, hat er konstant eigentlich die First Downs geholt. Klar, der Speed fehlt auf jeden Fall, um halt irgendwie Outside gegen Cornerbacks zu gewinnen. Teilweise auch gegen Linebacker Probleme gehabt, aber da kommt es natürlich auch immer auf Level of Competition an. Das ist ja bei Ohio State auf jeden Fall gegeben. Catch-Radius war nicht immer so das Beste, ne? Ja, also so Off-Targets vom Quarterback sind oft Incompletions gewesen. Also das Gegenteil, was wir eben angesprochen haben. Und halt insgesamt der Speed fehlt so ein bisschen. Aber ich fand tatsächlich, Red Zone passt richtig gut für Cade Stover. Was sind so deine Eindrücke gewesen?
Ja, ist halt interessant, weil es halt ein Defense-Convert, der hat halt noch Linebacker und war einer der hochdekoriertesten Linebacker in Ohio, in der Highschool. Den fand ich spannend. Ich glaube, dass er ähnlich, also so ein bisschen unter dem Quarterback-Play im letzten Jahr gelitten hat. Ich hatte auch bei Marvin Harrison so manchmal das Gefühl, dass der wirklich einfach keinen Bock hatte, dann schon wieder einen Elite-Effort bei einem Ball zu geben, der schon wieder einen halben Meter weit weg war. Kann man kritisieren. Ich hab's irgendwo konnte ich es verstehen, weil das hat OSU dieses Jahr ein bisschen zurückgehalten und der Quarterback ist, wenn mich nicht alles täuscht, auch getransfert. Da wird dann ein neuer Name starten. Der Punkt ist, ich finde, also der ist tatsächlich, wenn wir über Tiers reden, so Bowers ist in seinem eigenen Tier, dann käme für mich halt das Tier mit Sanders und Theo Johnson Mitte dritte Runde. Dann käme ein Tier Ende dritte Runde, Anfang vierte Runde, da ist Sinnott und Stover sind da drin. Also ich mag den auch. Ich glaube, unsere Rankings sind da relativ ähnlich. Dann würde ich sagen, habe ich einfach, um es nochmal für alle Hörer vielleicht durchzugehen. Vielleicht ist es interessant, nochmal ein Tier mit Wiley, All, Barner, vielleicht noch Bell. Das ist so, also das startet Mitte vierte Runde und hört Mitte fünfte auf. Und Ryman habe ich trotz dessen, dass er jetzt ein paar Mal, also das ist unbeschreibliche, dass er unbestreitbare so Upside hat, habe ich dann Ende fünfte zu Stover. Wie gesagt, ich finde, der macht vieles gut, wenig herausragend. Finde eben die Backstory halt relativ interessant, hat mit 6'4", 2'47 auch die entsprechende Physis. Interessant finde ich bei denen, weil ich jetzt gerade seine Statistiken halt vor dem Gesicht habe. Der hat 82 Bälle in seiner Karriere gefangen, 10 davon für Touchdowns. Der hat in seinem letzten, in Anführungszeichen, nur 14 Pässe gefangen, 5 davon für Touchdowns. Ja, vielleicht hätte man den, vielleicht, du hast gesagt, du hast den bei Red Zone Waffe vielleicht.
Ja, genau.
Der ergibt ja viel Sinn. Also gerade, wenn ich mir jetzt die Statistiken nochmal vor Augen habe. Also interessanter Typ.
Da unterstreicht das ganz gut, genau.
Kompletter als viele andere.
Ne, ja, ich mag ihn eigentlich auch ganz. Also, ich muss sagen, tatsächlich, also bei mir ist so nach Tight End 6 wird es echt dünn und da ist schon Bell auf Tight End 6, der ja auch schon eine Projection ist. Und Theo Johnson, also eigentlich muss ich sagen, dass ich Stover, Sinnott, Sanders und Bowers so als die sehe, wo ich sage, okay, die könnten echt eine Rolle haben und die könnten auch produzieren und danach wird es halt irgendwie schon relativ dünn bis komplette Projection und komplett weiß nicht, was da passiert. Aber ja, wir sind halt noch pre-Draft und mal schauen, wo wir in den nächsten Jahren stehen. Aber siehst du das ähnlich?
Ja, also das Ding ist halt, ich habe halt in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, unabhängig von der Position, die meisten Jungs, die man relativ klar am zweiten Tag hat. Und wenn ich mit gutem Willen kann ich das Synod noch sehen. Ich will nicht sagen, von denen hat, oder die Wahrscheinlichkeit, dass die eine gewisse Rolle spielen, eine gewisse Produktion haben, ist auf jeden Fall höher, wie wenn ich schon irgendwo in Richtung vierte Runde bewerte. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ich würde sagen, ich scoute immer nach Best Case. Das heißt, es wird Teams geben, für die sind bestimmte Spielertypen irrelevant. Die wollen einen anderen Titan, die brauchen die nicht. Die sind nicht auf dem Draftboard. Das heißt, wir scouten hier nach Best Case. Und wenn du dann schon Mitte vierte bist, dann habe ich, also die Quote von undrafted Spielern, die ich gesehen habe, die beginnt, meine Statistik dazu machen, die beginnt wirklich so ab Mitte vierter Runde wirklich zu steigen. Das ist zumindest für mich so ein bisschen der Breaking Point. Auch da gibt's gute Jungs, die sich dann noch entwickeln. Wie gesagt, Johnson ist ein High-to-High-Speed-Guy, der explodieren kann oder der in zwei Jahren raus aus der NFL sein kann. Absolut vorstellbar für mich. Bei Sinnott und Stover, die ich dahinter habe, sehe ich das eigentlich nicht, weil die in vielen Bereichen in ihren Sachen gut sind, für mich dann aber zu wenig Tools mitbringen, um sie dann höher zu ziehen. Bowers ist, glaube ich, unbestritten. Sanders sollte schon eine Rolle finden. Also ich habe da auch zum Teil mal ordentlich schief gelegen mit Jason Marrow, war, glaube ich, einer der größeren Talent-Misses der letzten Jahres von mir. Aber insgesamt, und Wiley ist ein Project, All hat riesige Injury-Concerns, Barner ist ein Blocking-Titan, Bell sollte, bin ich bei dir, sollte man eine Rolle finden im Roster, und Ryman ist halt auch total boom-or-bustic. Und deswegen würde ich mich deiner Analyse da weitestgehend anschließen.
Aber ich finde, wir haben trotzdem noch ein paar Titans gefunden nach Brock Bowers, die interessant werden könnten. Und ich würde fast schon sagen, dass wir dann, also ich weiß jetzt nicht, wie weit wir fortgeschritten sind, weil wir müssen einen sehr großen Teil rausschneiden, wo wir keine Verbindung zueinander hatten. Deswegen, aber ich würde sagen, wir sind bestimmt schon so bei einer Stunde 30, sind wir wahrscheinlich schon angekommen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Podcast-Range. Und würde dann zum Ende tatsächlich kommen. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, bei derdraft.de mal das Ganze abzuchecken, wo die Jungs auf Twitch zu finden sind, und euch da dann wirklich auch den Draft euch anzuschauen. Die machen einen Livestream mit absolut genialer Expertise, mit Jan Wegwert. Und nein, ich hab's mir vorgenommen, den Namen zu behalten. Der Franzose. Mann, warte. Nee, ich schaff's nicht. Ich weiß doch, ich schaff's nicht. Nicolas Martin. Boah, ich hab's ohne zu schauen geschafft. Geil.
Sensationell.
Genau. Also die drei im Zusammen. Sensationell auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, ich kann mir sehr schlecht Namen merken, aber genau. Nicolas Martin. Also diese Dreierkombination ist einfach auch. Also ich meine, man könnte das eigentlich auch aufnehmen und dann irgendwie so eine Netflix-Comedy-Serie draus machen. Aber da müsste sich vielleicht jemand finden, der so ein bisschen Budget in die Hand nimmt. Aber. Ich würde schon sagen, dass das Potenzial hat, auf jeden Fall auch durchzugehen als Comedy-Serie. Von daher unbedingt abchecken, must watch am Draft Day. Ich glaube, ihr covert auch alle Tage, auch die letzten Picks noch mitnehmt, und zum letzten Spieler, den niemand auf der Welt gesehen hat, hat einer von euch dreien auf jeden Fall gesehen und hat einen Take dazu. Also von daher, schaltet da auf jeden Fall ein. Du kannst gerne nochmal kurz Werbung machen oder nochmal kurz was dazu sagen zum Draft, wo man euch da verfolgen kann oder wo man Infos vielleicht auch findet. Und ich kann wirklich nur sagen, es hat mir eine Menge Spaß gemacht, Christian. Ich feiere es auf jeden Fall, dass du die Zeit gefunden hast. Ich habe dir oft schon gesagt, dass ich immer halt die Anfrage stelle und die auch gerne stelle mit dem Wissen, dass du auch absagen könntest, weil du einfach so viel zu tun hast und in so vielen Bereichen stattfindest in der Sportwelt und dann auch ein Eigenleben hast, ein Privatleben hast, dich noch educatest und dann auch vielleicht irgendwelche politischen Sachen noch machst und so. Deswegen, ich bin unheimlich dankbar für den Austausch heute gewesen und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, das ist der zweite Moment an diesem Abend, wo ich rot werde. Vielen Dank. Also genau. Auf dem YouTube-Kanal von derdraft.de werdet ihr das finden. Ihr werdet das in der Draft Live Coverage 2024 auf Twitch finden. Das ist zumindest der Plan, dass wir jetzt auf beiden Seiten streamen. Das geht. Seit neuestem habe ich mir sagen lassen, ich bin nicht der Techniker.
Das geht, ja.
Sondern es wird dann in guten Händen vom Kollegen Martin sein, mit dem ich halt auch schon 65 Spiele zusammen kommentiert habe in den letzten Jahren. Das war, deswegen gibt's da vielleicht auch eine Verbindung. Eine Riesenfreude, dabei zu sein, eine Riesenfreude zu sehen, wie eure Community über die Jahre gewachsen ist, was ihr auch an Feedback habt. Von daher, ich freue mich echt, dass es dieses Jahr geklappt hat, weil ich richtig Bock drauf hatte, und ich hoffe, dass die Leute ein bisschen Spaß in der Folge hatten und sich ein bisschen was mitnehmen. Ich bin ja immer so ein bisschen der Relativierer, der sagt, am besten bildet sich jeder seine eigene Meinung, aber ey, vielleicht war für den anderen was dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn jemand in die Courage reinschaut. Wir freuen uns da total drauf, das ist für uns tatsächlich echt wirklich Weihnachten, und deswegen die nächsten paar Tage werden nochmal relativ tape-lastig für mich. Dank dir bin ich jetzt zum Glück schon sehr, sehr tief in Wide Receiver und Tight End drin. Und der andere folgt noch. Aber es hat mega Spaß gemacht. Von daher, und ja, ich hoffe, dass eure Community da einfach viel Spaß am Draft hat und an den Folgen, die ihr schon aufgenommen habt und die dann auch noch kommen.
Ja, absolut. Da werden am Draft ja auf jeden Fall viele Geschenke ausgepackt, so viel kann man schon mal sagen. Und ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen für meine eigene Analyse nochmal. Vielleicht passe ich hier und da nochmal ein paar Sachen an. Und genau, in dieser Stelle oder an der Stelle, meine Draft-Rankings könnt ihr abchecken auf patreon.com/upsidefantasy. Da findet ihr alle Wide Receiver und Tight End Rankings, die wir heute besprochen haben, in Tiers, natürlich auch Running Backs, Quarterbacks, das Ganze natürlich auch in Overall-Rankings, aber das sollte mittlerweile auch jeder mitbekommen haben. Checkt das gerne ab. Wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder, eventuell mit einer Injury-Folge mit dem Matze. Dann ist ja auch schon fast, wenn diese Folge rauskommt, glaube ich noch 3-4 Tage oder so, dann ist schon der NFL-Draft. Also von daher schnell rübergehen auf derdraft.de, die Jungs abchecken, das mit denen live verfolgen. Und ja, wir sind erstmal raus. Haut rein!